Es ist Samstag, der 6. März 2021. Herzlich willkommen zum Podcast Two of Us, der Podcast der Talkshow Krause ist persönlich. Und Caroline, ich bin schlecht gelaunt.
Das fängt ja gut an.
Ich bin mies drauf.
Der Antischlumpf ist zurück.
Ich bin müde. Ich bin müde, wie die Bevölkerung in Thüringen, in Deutschland auch ist. Wir sind alle müde.
Ich bin gut drauf.
Das ist gut, das ist gut. Das ist ein guter Ausgleich. Im Übrigen gleich zum Anfang. Es gibt ja immer große Feedbacks, auch nach unserem letzten Podcast. Unter anderem wurde mir gesagt, ich will nicht sagen genau wer, aber wir sollen uns mehr fetzen. Wir sind zu harmonisch, wurde beklagt.
Oma, ist ja gut.
Nein, ist nicht deine Oma. Nein, aber es wird doch mehr verlangt, dass wir so Generationen kontrovers mehr sein sollen. Wir sind uns zu einig, das ist nicht gut. Und,
ich würde ja auch gerne öfter auf die Kacke hauen, aber dann fängst du immer an zu weinen und rennst raus. Und ich dachte, das tut dem Podcast nicht gut. Dann haben so viele Mitleid, dann muss ich mich entschuldigen, muss eine Stellungnahme abgeben.
Deshalb ist vielleicht ganz gut, dass du gut gelaunt bist und ich bin schlecht gelaunt heute. Vielleicht können wir uns da ein bisschen fetzen. Also ich würde mich gerne ein bisschen mit dir fetzen, ein bisschen mit dir aufreiben und ich hoffe, wir kriegen das auch hin. Aber, Caroline, 6. März sagt dir und mir was, da müsste man eigentlich harmonisch sein, aber wahrscheinlich bin ich dann wieder doch anders drauf als du. Oje. Chrissy hat heute Geburtstag.
Oh ja, stimmt.
Also, liebe Grüße an Chrissy, unser Basketball-Profi, der spielt heute sogar noch Basketball. Chrissy, wir denken an dich, ganz lange Leidensgeschichte hin.
Ja, dass du wieder spielen kannst.
Drei schwere Verletzungen. Und Caroline, du hast wahrscheinlich wieder nicht mitbekommen, da geht's mir nur los. Du guckst nicht auf deinen Cousin. Chrissy hat, ich weiß nicht, am Mittwoch oder am Donnerstag in der ersten Mannschaft wieder gespielt. Eigentlich unglaublich, dass er so schnell nach der Verletzung wieder im Kader der ersten Mannschaft gespielt hat. Wurde am Ende nochmal eingesetzt und nach 12 Sekunden auf dem Feld, zack, hat er einen Korb gemacht. Hat zwar nur 41 Sekunden gespielt, aber also Chrissy...
Also das, was ich sehen kann, ist auf Instagram, dass er immer eine sehr gute Figur auf dem Feld macht. Ich weiß immer nicht, gegen wen er spielt und wo er spielt und überhaupt, Chrissy, aber sieht sehr gut aus dabei.
Er sieht natürlich gut aus, aber Karl, du musst auch mehr auf den Inhalt gucken. Der Junge liefert auch ab, der hat jetzt eine ganz schwere Zeit hinter sich gehabt. Chrissy, wir hoffen, dass du dich jetzt erstmal nicht wieder verletzt. Aber heute spielt er auch wieder Pro B. Also Chrissy, wir drücken die Daumen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und was ich nicht vergessen, das kannst du nicht wissen, meine Freundin hat ja einen Haflinger und der wird heute 30. Sturmi wird heute 30 Jahre alt.
Kommt das jetzt jedes Mal so in euren ganzen Katzenfeiern, die dann auch jeweils ihr Geburtstag
hier? Wir sind ja im Podcast.
Übrigens, heute ist auch noch Tag des Pinguins, Tag der Kroketten. Happy Birthday, liebe Kroketten.
Ja, wir müssen an alle denken, Pauline. Da können wir uns schon wieder aufreiben. Wir sind auch ein Podcast für Tiere. Wir dürfen auch die Tiere nicht vergessen. Also wie gesagt,
ja, gut.
Sturmi, Glückwunsch auch dazu.
Alles Gute,
ja, Sturmi. Ansonsten, Karin, wie gesagt, was fällt dir auf, wenn du mich anschaust?
Du hast denselben Pullover an wie zum letzten Mal.
Nein, Karin, ich war beim Friseur.
Weniger Haare.
Ich war beim
Deutlich
Friseur heute.
Weniger Haare.
Ich habe ja das Gefühl, dass Deutschland seit Montag aufatmet, denn Deutschland kann wieder zum Friseur gehen.
Es scheint wirklich daran gelegen zu haben.
Alle Probleme sind gelöst, wir dürfen wieder zum Friseur gehen. Und
Gott sei Dank können wir uns enthaaren.
Ja, und ich war natürlich heute auch beim Friseur, also ich bin auch dran gekommen und bin auch ganz froh. Nein, aber ansonsten, wie gesagt, muss ich echt sagen, meine Stimmung.
Hast du dich wirklich schlecht gefühlt? Also hattest du das Gefühl, du musst dringend zum Friseur und es fühlt sich nicht gut an?
Nee.
Du bist jetzt auch nur gegangen, weil es erlaubt ist, oder?
Eigentlich ja, haben das andere festgestellt, dass ich wieder mal zum Friseur gehen müsste. Viele in meinem Umfeld haben gesagt, ja.
Danke, Oma.
Aber wie gesagt, das ist jetzt, ich hätte es auch noch ausgehalten, aber es ist auch nicht schlimm. Aber ich bin auch jetzt froh, dass ich mal wieder da war und bin ja auch froh, dass die Friseurinnung wieder arbeiten darf. Ist ja wieder zumindest einer Berufsgruppe wieder ein bisschen geholfen, wobei ich immer noch nach wie vor sagen muss, was können die Friseure, was die Gastronomen zum Beispiel nicht können? Mhm. Also wie gesagt, ich gönne es jedem Friseur.
Haare
ich gönne
schneiden.
Es auch. Ja, genau. Aber wie gesagt, warum lassen wir nicht die anderen jetzt vor allen Dingen, guck mal, der Friseur, ja, die steht halben Meter an meinem Kopf entfernt. Mhm. Ja, natürlich haben wir beide Maske auf, die haben das auch alles super gemacht heute, keine Frage. Aber der Kellner in der Gaststätte, vielleicht sogar in der Außengastronomie, der muss nicht einen halben Meter an mich rankommen. Ja, der kann Abstand wahren, wir können uns eintragen, wir können uns testen lassen. Also
ich habe ja ein bisschen die Vermutung, ist auch nur eine Sache, die ich mal in einem Zeitartikel grob als Überschrift gelesen habe, wo es darum ging, dass so viele Friseure und Friseurinnen schwarz arbeiten.
Ja,
dass sie zu Leuten nach Hause kommen und dort die Haare schneiden. Ich glaube, als Kellner ist es nicht so einfach, das zu machen. Wäre für mich auch eine Theorie, also wir haben ja verschiedene Theorien, warum jetzt ausgerechnet die Friseure aufmachen. Die eine ist, dass Politiker und Politikerinnen einfach scheiße aussehen und sich denken, ich muss ständig im Fernsehen auftreten und hier Pressekonferenzen halten und ich kann nicht mit einem guten Haarschnitt hingehen, weil dann alle merken, dass ich beim Friseur war.
Ja, genau. Und so ist es ja vielen Menschen in den letzten Wochen und Monaten gegangen. Die kamen auf einmal an die Arbeit und hatten eine gute Frisur, ja, und alle haben gesagt, Was hast du gemacht? Du hast
illegal.
Genau, du hast Schwarzarbeit gefördert und so weiter. Ja, also wie gesagt, ich weiß ja, wir sind ja jetzt hier in Erfurt, es ist schönes Wetter und am nächsten Wochenende soll ja hier was Besonderes passieren.
Du als kleines, Erfurterin. Kleines Experiment vom Bausewein, ja. Hab ich jetzt auch über Kolleginnen mitbekommen, dass wir ein kleines Shopping-Wochenende hier einrichten wollen.
Was hältst du davon?
Ich bin da unsicher. Also ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es, es müssen jetzt Experimente mal stattfinden. Es muss geguckt werden, wie können wir mit dem Virus leben, weil es wird nicht auf Dauer so weitergehen können. Wir können jetzt nicht vor allem verschließen, es muss Möglichkeiten geben. Allerdings in dem Bundesland, wo der Inzidenzwert nun mal leider am höchsten ist, kritisch am höchsten, wenn man sich den Vergleich anschaut, wir haben ja vorhin mal geguckt, dann denke ich mir, okay, vielleicht nicht unbedingt in Erfurt, dann vielleicht doch eher in Stuttgart, wenn in Baden-Württemberg der Inzidenzwert so niedrig ist, dann sollen die das mal probieren und gucken. Okay. Weil ja, wenn du es schon als Experiment überschreibst, dann musst du natürlich auch damit rechnen, dass es negative Auswirkungen hat. Und das können wir uns aktuell nicht leisten.
Ja, aber ich sage jetzt mal, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Also ja, ich denke mal...
Sagen wir die Zahlen.
Ja, aber ich denke mal, es wird sowieso nur eine Genehmigung geben, wenn alle Hygienemaßnahmen organisiert werden. Und warum sollen wir denn jetzt nicht mal probieren, wie das geht? Weil ich erstens mal, sage ich mal, nach den Beschlüssen von Mittwoch, Gastronomie und Schulen wurden wieder überhaupt nicht erwähnt. Mhm. Überhaupt nicht dabei. Auch vor allen Dingen die Gastronomen, das tut mir wirklich so leid, die warten auf irgendeinen kleinen Wink, auf irgendeine Perspektive zu sagen, können wir vielleicht zu Ostern aufmachen und so weiter. Gar nichts weiter. Und jetzt mit den Inzidenzien, ja klar, jetzt sind wir als Thüringer noch besonders, Entschuldigung am Arsch, weil wir 128 Inzidenz haben, das einzige Bundesland weit über 100. Aber wir können doch jetzt, wenn die Schnelltests jetzt wirklich kommen, auch die Eigentests kommen, wir können doch jetzt wirklich anfangen und sagen, okay, dann lass doch die Menschen, bevor sie ins Schuhgeschäft gehen, obwohl Kinderschuhe dürfen jetzt auch wieder verkauft werden, egal, nehmen wir mal eine Kneipe, die Menschen werden vor der Kneipe getestet, warten ab, bis ihr Test fertig ist, werden natürlich registriert, jetzt kommt die Luca-App ins Spiel, ich weiß nicht, was von der Luca-App, finde ich super, wieso kriegen wir das nicht hin? Ja, das machen die Asiaten schon seit Monaten, die werden registriert, die sind negativ getestet, die gehen in die Gaststätte, natürlich nach wie vor mit Abstandsregeln, der Kellner hat nach wie vor die Maske auf, das muss doch gehen und wir lassen nicht so viele rein und wir können nachvollziehen, das Problem ist doch meines Erachtens immer, dass wir nicht nachvollziehen können und das zweite ist, wo ich sage und du hast es eben, glaube ich, selber gesagt, warum lernen wir nicht von den Menschen und von den Funktionsträgern, die es können? Ja. Ich habe letzten Podcast von dem Rostocker Bürgermeister Matzen gesprochen, es gibt auch den Tübinger Bürgermeister, das sind Leute, die haben es geschafft, wirklich die Inzidenz lange unter 50 zu halten. Und warum schauen wir nicht mal hin und sagen, was habt ihr richtig gemacht? Leitwort Schwarmintelligenz. Und nehmen uns das Positive aus diesen Bereichen raus. Und das spielt, glaube ich, keine Rolle, in welchen Gebieten in Deutschland das passiert. Wenn es funktioniert, dann scheint es zu funktionieren. Mhm. Dann lasst uns das Positive nehmen. Lasst die Leute mal reden und sagt ihnen mal, was habt ihr anders gemacht als wir? Und dann lasst uns das Beste herausgreifen und daraus was machen. Und deshalb wirklich, ich habe auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll. Hm. Wir müssen jetzt mal anfangen, langsam wieder versuchen, ins Leben zu kommen, auch um den Leuten wieder mal eine Perspektive zu geben, dass wir langsam wieder loslegen können. Jetzt habe ich habe gestern irgendwie gelesen, ja, bis 19. September ist es wohl möglich, alle Impfwillige geimpft zu haben. Mhm. Können wir jetzt sagen, okay, positiv.
Ja, so, erstmal überlegen, wie viele sind impfwillig. Ne?
Ja, man geht, glaube ich, irgendwie von 55-60% aus. Ja. Ist ja zumindest schon mal eine Perspektive. Ich habe auch heute gehört in Nachrichten, in Israel findet jetzt am Wochenende das erste Konzert statt mit 5.000 Geimpften.
Ach, krass.
In einer Halle, wo 24.000 reinpassen. Und aber nur Geimpfte. Ja. Und also da werden schon Sachen auch gewagt. Mhm. Und ich finde jetzt, du hast natürlich recht, Thüringen ist als Experimentierland eigentlich das schlechteste Land. Weil wir sind nur gerade mal ganz, ganz hinten. Mhm. Aber wir sollten jetzt loslegen. Und wenn diese Eigentests kommen, warum sollen wir nicht überall, wo es geht, testen ohne Ende? Dann können wir doch, wie gesagt, ausschließen oder zumindest die positiven Fälle gleich abgreifen, die Kontakte gleich nachvollziehen. Dann sollte das doch gehen. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, dass unser Gesundheitsminister sagt, ja, Schnelltests sind da, wir haben sie alle da. Und heute höre ich von unserem Bildungsminister, nee, in Schulen frühestens zu Ostern kriegen wir das in den Griff. Ja. Und dann sage ich mir, was ist nur mit uns Deutschen los? Ich denke, wir sind so stark, so flexibel, so intelligent.
Ja, aber wir sind nicht die Schnellsten. Wenn man sich Frau Merkel anschaut, dann waren wir bei vielen Dingen noch nicht die Schnellsten. Dann haben wir immer erstmal schön ein Däumchen gedreht. Ich habe das Gefühl, also ich will dich ja gar nicht bremsen in deinem Rant, ich bin da ja ganz bei dir. ich bin nicht bei dir, ich bin total kontra, aber ein bisschen bin ich auch bei dir.
Du willst nicht bei mir sein.
Vielleicht müssen wir uns mal einen Politiker oder eine Politikerin einladen, die uns das so ein bisschen erklären, weil ich habe das Gefühl, wir können hier schön unsere Traumpaläste aufbauen. Und ich habe ja vorhin auch schon gemeint, ich verstehe nicht, wieso Schnelltests in einem Supermarkt machbar sind, schnell machbar sind, aber nicht an Schulen transportiert werden können. Wo ist da der Denkfehler? Also an welcher Stelle hakt es und wie könnte man sich das als Beispiel nehmen, um es halt möglich zu machen. Aber das ist, glaube ich, sehr einfach gedacht, sehr, sehr naiv, so aus Kinderperspektive gedacht. Und sicherlich, also ich meine, es wird schon Gründe geben irgendwo, woran das scheitert. Und die würde ich mir gerne mal erklären lassen auf präzise Art und Weise. Also vielleicht ist ja irgendjemand da draußen, der Bock hat, mal in unseren Podcast zu kommen und uns das zu erklären.
Ja, übrigens, genau. Du bist auch mal an der Reihe endlich. Ich besorge hier Woche für Woche hier Gäste.
Du brauchst mir gar nicht so zu kommen. Ich wollte gerne Leute einladen. Ich kann ja auch sagen, wen ich einladen wollte.
Na los.
Das sag ich dir nachher. Ach ja, okay. Ich muss ja erst mal gucken, ob wir die kriegen.
Aber um mal die Stimmung wieder ein bisschen lustiger zu gestalten, ein schöner Tweet, der genau das beschreibt, was du gerade gesagt hast. Und der lautet Folgendes. Beim Aldi gibt es jetzt Schnelltests. In Schulen nicht. Macht Sinn. Bei Aldi gibt es ja auch Desinfektionsmittel, Seife, Luftfilter und Laptops. Vielleicht sollten wir den Unterricht da machen. Und das trifft es wirklich so. Ja, das ist auch das, was über die Wirtschaft, wo die Wirtschaft uns wieder voraus ist. Übrigens, die Wirtschaft in Deutschland boomt, wenn ich das so richtig höre. Ja, der DAX ist hoch, in der Wirtschaft geht es ab. Wir haben scheinbar auch Geld, aber wir schaffen es nicht, übernächste Woche in den Schulen Schnelltests zu haben. Da frage ich mich, wieso behindern wir uns wieder mit unserer Verwaltung oder mit unseren Anträgen?
So krass kann doch die Wirtschaft nicht boomen, wenn der Einzelhandel nicht öffnen kann. Also welche Wirtschaft boomt denn da?
Die große Wirtschaft.
Supermärkte wahrscheinlich.
Na, frag doch mal nach bei Zalando. Frag doch mal nach bei Zalando oder bei...
Ja, klar.
Da geht überall die Post ab. Aber
die HelloFresh-Aktien steigen und steigen.
Ja, aber es ist wirklich schwierig und in den Schulen ist es ja nach wie vor schwierig. Es kommen jetzt so langsam wieder die 5-6-Klässler rein. Auch da sind die Maßnahmen da. Die Schule macht alles, um Maßnahmen zu verhindern. Aber es ist teilweise auch so unsinnig, was da teilweise passiert. Ja, klar, es wird jetzt angefangen zu testen. Auch in meiner Schule wird getestet, in anderen Schulen wird auch getestet. Aber nach wie vor testen wir mittags, weil die Praxen nicht in der Lage sind, vormittags zu kommen. Das habe ich ja schon mal erzählt. Nur ein Test mittags, danach gehen die Kinder nach Hause,
ist
jetzt für den nächsten Morgen nicht so groß aussagekräftig.
Ja, stimmt, das bringt eigentlich gar nicht.
Ja, ganz, ganz schwierig. Und jetzt sollen wir versuchen wieder, wir versuchen gerade im sportlichen Bereich, wir haben ja nachher zwei sehr sportliche Gäste. Als erstes den Carsten Seber als Sportlehrer, der auch so wie ich Schulsportkoordinator ist. Und dann den Herbert Müller, der ja quasi Sportler an sich ist, der Trainer der Erfolgsmannschaft vom Thüringer HC. Mhm. Und wir wollen auch natürlich Sport in der Schule jetzt wieder laufen lassen. Aber im Moment ist es so, dass wir zwar Sport machen dürften, aber natürlich alle nur mit Maske. Ja, die Hallen sind zum Teil wieder geöffnet, auch nicht alle, aber ja, wie soll das gehen? Und es gibt wirklich Kinder, die haben jetzt seit 3-4 Monaten wirklich gar nichts mehr gemacht.
Ja klar, im Winter natürlich auch schwierig. Also ich habe da ein bisschen Hoffnung in die Sonne, dass wenn es wärmer draußen wird, du natürlich auch draußen mehr Sport
natürlich,
machen
kannst. Natürlich, als allererstes geht raus zum Sport machen. Draußen ist das Ganze viel einfacher. Und übrigens fällt mir gleich ein, gleich Hinweis auf unseren nächsten Podcast. Ich habe, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, ich habe übrigens... ich wiederhole nochmal, Professor Dr. Frohbös von der Sporthochschule Köln als unser Podcast-Gast. Und das ist auch einer, der schaut sehr auf die Gesundheit der Menschen, vor allen Dingen auch der Kinder und Schüler. Ist regelmäßig im Morgenmagazin, im Fernsehen ein sehr, sehr intelligenter Bursche mit vielen guten Vorschlägen. Den haben wir da.
Klasse Name auf jeden Fall.
Mit dem werden wir auf jeden Fall auch darüber reden. Aber das ist wirklich, es wird nicht einfacher. Ja? Und jetzt machen Schulen auf, dann geht die Inzidenz wieder hoch. Über 200 musst du Schulen schließen. Zwischen Inzidenz 115, 200 kannst du, aber es geht in den Schulen hin und her und die Schulleitungen sind echt zu bedauern. Die basteln jede Woche einen neuen Stundenplan. Jetzt kommen die Fünfer, dann werden sie wieder zugemacht. Die Siebener dürfen erst kommen, die Klassen, 7 Klassen, wenn die Inzidenz 7 Tage unter 100 ist. Ja, genau 7 Tage, schnippt sie wieder hoch, müssen sie wieder nach Hause. Also
war das jetzt nicht so, dass letzte Woche tatsächlich sogar auch Zehner, also Oberstufenschüler in die Schule durften? Ich meine, das von meiner Schwägerin so gehört zu haben.
Es kommt drauf an, die Zehner sind in den Realschulen, in Regelschulen sind die Zehner schon lange da. Also unsere Zehner sind jetzt schon die ganze Zeit da, aber in Halbgruppen, weil das ja Abschlussklassen sind. Also 10. Klasse und 9H, die Hauptschulklasse, also alle Abschlussschüler sind schon seit Wochen da. In Halbgruppen. So, und jetzt sind, wie gesagt, im Unschuldheinigkreis sollte es vorige Woche schon passieren. Dann hat man gemerkt, es geht doch nicht, weil die Inzidenz so hoch ist. Da hat man es wieder gestoppt. Und jetzt sind seit Mittwoch sind die 5er, 6er auch da. Wieder in Halbgruppen und so weiter, sodass also ein Teil der Schüler schon in der Schule sind. Aber die 7er, 8er und die 9er Realschüler, die sind jetzt, glaube ich, schon seit Ende November nicht mehr in der Schule gewesen. Blick mal, Dezember, Januar, Februar, März. Die haben dreimal große Ferien schon hinter sich.
Ich weiß nicht, ob das eine verzerrte Wahrnehmung ist. Ich würde da gerne deine Einschätzung kurz dazu hören. Hattest du das Gefühl, dass die Zahlen gestiegen sind, nachdem die Schulen quasi wieder aufgemacht haben, also viele Klassen wieder erlaubt waren und mehr Schüler zusammengekommen sind in Schulen?
Wie fühlst du denn, wenn Zahlen steigen? Wie fühlst du
denn das? Tatsächlich habe ich jetzt wirklich keine Nachrichten dazu geschaut, sondern eher so, wenn Leute sagen, ach, heute wieder 8.000 oder du hörst mal kurz im Radio, ja, heute 8.000 im Vergleich zu gestern. Es ist ja, manchmal verliert man echt den Überblick. Also ich gebe es ganz ehrlich zu, ich verliere oft den Überblick. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr jeden Tag, jeden Morgen dir die Zahlen anzuhören. Das macht dich ja depressiv auf Dauer. Ich wünschte mir manchmal, da doch vielleicht den ein oder anderen Artikel mehr jetzt gelesen zu haben vor unserem Podcast. Aber gefühlt sind die Zahlen ja doch dann gestiegen, oder? Als die Schulen geöffnet haben.
Naja, nein. Nicht? Nein, nicht wahrscheinlich gestiegen. Nein, sie sind ja deutschlandweit erstmal jetzt gesunken, klar, durch diesen harten Lockdown. Alles andere wäre auch seltsam gewesen.
Ja.
Aber ich glaube, seit einer Woche stagnieren sie und jetzt gehen sie sogar leicht wieder hoch.
Okay.
Im Unschuld-Heinig-Kreis, also bei mir zu Hause zum Beispiel, ist das bewegt sich immer so zwischen 130 und 160. Das geht mal auch runter. Mhm. Das hängt auch viel.
Aber auch vorher schon, bevor jetzt quasi so viele neue Klassen wieder in die Schulen gelassen wurden.
Die Frage ist ja wirklich, warum ist in Thüringen die Inzidenz, wie gesagt, wir haben es ja gesagt, mit 128 und der nächsthöhere Bundesstaat hat 84.
Ja.
Was ist bloß bei uns? Sind wir zu blöd da draußen alle und kriegen das nicht in den Griff? Oder warum sind wir nicht so?
Meine Vermutung, das habe ich ja vorhin schon gesagt, liegt an den 23%, die auch bereit sind, AfD zu wählen, die sich vermutlich auch in die Kategorie Impfgegner und Corona-Leugner...
Da kriege ich ja schon wieder schlechte Laune.
Es ist extrem frustrierend. Nur ganz ehrlich, wir müssen das angehen. Wir haben im September Wahlen.
Ja.
Das kann ich euch gleich sagen, wenn in Thüringen die AfD an die Regierung kommt, dann muss ich mit meinem Mann gucken und mit meiner Gang, dass wir hier in ein anderes Bundesland ziehen.
Ja.
Da wird es schwierig mit Podcasts aufnehmen.
Aber es ist Wahnsinn, auch trotz der ganzen Geschichte Verfassungsschutz hin, Verfassungsschutz her, auch da ist ja wieder AfD quasi, die machen sich auch selber auch kaputt und trotzdem haben die haben jetzt sogar 1% mehr in der letzten Umfrage als die CDU.
Also ich hätte es nicht erwartet, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht für mich.
Und vermutlich, darauf willst du ja hinaus, sind ja viele AfD-Leute auch Maskenverweigerer und sind ja die auch viele Querdenker von der AfD und die das auch organisieren. Das kann was damit zu tun hat. Die Regierung hat übrigens sich dazu jetzt Stellung genommen und hat gesagt, also erstens mal, beim ersten Lockdown war Thüringen ja quasi, hatten wir ja keine Infizierten.
Mm.
Also die anderen Bundesländer hätten schon ein bisschen eine kleine Herdenimmunisierung schon gehabt.
Mm.
Zweitens mal haben wir wohl sehr viel im ländlichen Bereich, wo ich sage, in den Großstädten bei uns ist auch nicht, in Erfurt ist die Inzidenz auch deutlich, deutlich geringer als im Unschuld-Heinig-Kreis zum Beispiel.
Ja.
Und man hat gesagt, man hat sehr viel ältere Menschen in Thüringen. Also ich halte das nicht als triftige Begründung, warum es so ist. Im Unschuld-Heinig-Kreis ist jetzt mittlerweile öfters aufgetaucht, dass eben private Feiern waren. Bei uns ist Rodeberg-Struth so im bösen Feedback sozusagen. Kann ich nicht alles einschätzen. Aber es ist, erinnere dich nochmal, was dieser Rostocker Bürgermeister sagt. Er sagt, wenn der Lockdown immer härter wird, feiern die Menschen illegal. Weil ich kann es jetzt auch verstehen. Mhm. Ich möchte verdammt nochmal endlich auch wieder mal mit 5, 6, 7 Leuten, ich will ja jetzt keine riesen Party machen, aber wir wollen einfach mal sitzen, ein Bier trinken und quatschen einfach so. Das möchte ich einfach mal wieder. So. Und er sagt, mach das doch offiziell, dann mach doch die Kneipe auf, registriert alle Leute, die da drinne sind und wenn einer was hat, können wir genau nachvollziehen, was passiert.
Ja.
Ja? Wenn du alles zumachst, natürlich lassen sich Leute was einfallen, die machen das und ich glaube...
Haben sie ja schon, die Konzepte sind ja auch nicht, die müssen jetzt nicht neu erstellt werden, die sind ja schon im letzten Jahr erstellt worden.
Ja, und ich glaube und ich will auch keinem auf dem Land zu nahe treten, dass auf dem Land, glaube ich, die Stimmung so ist, dass sie sagen, ach, das ist uns eigentlich alles ziemlich scheißegal, wir haben hier unseren... Auf dem Land ist ja alles viel, viel familiärer, die halten mehr zusammen noch und so weiter, dass sie sagen, ach, wir machen hier unser Ding und das ist eigentlich relativ egal.
Ja, das erreicht uns nicht.
Das sind meines Erachtens Gründe, aber es ist schon wirklich, wie du sagst, krass, dass der Unterschied zwischen uns und dem nächst schlechtesten Bundesland, ist glaube ich Sachsen-Anhalt, dass der Unterschied so groß ist.
Ja,
also
ja.
Das ist, und jetzt überleg mal, die Maßnahmen der Kanzlerin jetzt vom Mittwoch sind ja für alle anderen Bundesländer vielleicht ein bisschen, die sehen ja vielleicht ein bisschen Land oder ein bisschen Licht am Horizont hinten, aber wir sind ja noch nicht mal unter 100, wo die ersten Maßnahmen passieren können. Wie willst du denn, wie motivierst du denn die Leute? Motivier mich doch jetzt mal hier. Ich habe keinen Bock mehr.
Mm. Aber ist nicht die Motivation, bin ich auch schon wieder unsicher in der Behauptung, gab es jetzt nicht die Ansage, dass im März oder bis Ostern dann doch 5 Personen von 2 Haushalten sich wieder treffen können?
Ja, toll.
Wurde das nicht in Aussicht gestellt?
Ja, super. Unter 150 dürfen wir dann noch einen dritten Haushalt dazu nehmen. Super. Aber unter 150? Nee, aber
entschuldige, reicht dir einen kleinen Finger und du willst den ganzen Abend, dann muss ich auch mehr anstrengen.
Wir sind jetzt schon, ich streng mich an. Ich streng mich an, ich mache alles. Es ist ein Wahnsinn, was wir gerade machen. Ich organisiere jetzt, versuche jetzt gerade zu organisieren. Musst du mir vorstellen, dass die Drittklässler, die sind gesetzlich verpflichtet, schwimmen zu gehen in der dritten Klasse. Und das hat auch einen Sinn, weil es darum geht, dass ein Drittklässler am Ende der dritten Klasse 15 Minuten soll der schwimmen können, damit er in einem Freibad oder einem See, wo immer er ist, die Fähigkeit zur Selbstrettung hat. Mhm. Das Ziel muss also sein, dass ein Drittklässler oder ein Viertklässler die Grundschule nicht verlässt, ohne diese Schwimmfähigkeit zu haben. So, jetzt waren meine Drittklässler in meinem Verwaltungsbereich noch nicht einmal im Wasser. Und jetzt bin ich gerade dabei zu organisieren, wie wenn wir wieder schwimmen gehen dürfen, wie kriegen wir denn jetzt so viel wie möglich Schwimmunterricht noch bis zum Schuljahresende rein, damit die Kinder schwimmen können. Ja, jetzt kommt dazu, die Therme in Mühlhausen ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, ja, die Therme hat zu. Und der Thermenchef, mit dem ich regelmäßig in Kontakt bin, sagt, Herr Krause, wir können erst aufmachen, wenn der Bürger wieder gehen kann. Mhm. Ja, wir brauchen diese Therme aber, um den Schwimmunterricht zu machen. Mhm. Ja, und das sind alles so Dinge, wo ich jetzt dabei bin zu organisieren, wann können die gehen, dann gibt es in den Grundschulen diese festen Gruppen. Das heißt, wenn du jetzt Grundschullehrer bist, hast du eine Gruppe mit 20 Schülern und dann darfst du diese Gruppe muss festbleiben. Jetzt kommen die Kinder aber zum Schwimmen zu mir. Da bin ich ja wieder eine andere Gruppe quasi. Eigentlich dürften sie das auch nicht. Also da sind so viele Barrieren da. Aber ich bemühe mich jetzt mit den Kollegen zusammen, das machen alle Koordinatoren, unser nächster Gast Carsten Seber übrigens auch, dass die Kinder wenigstens noch mal schwimmen gehen können, damit sie wenigstens ein bisschen noch schwimmen können und so weiter. Riesenprobleme.
Das ist ja auch nur, findet ja auch nur in der dritten Klasse statt, oder?
Ja.
In der vierten Klasse gibt es ja dann kein Schwimmen.
Naja, ich habe es im letzten Jahr schon gemacht wegen Corona, dass ich bis zum Herbstferien die dann Viertklässler habe ich noch mal 8 Wochen schwimmen lassen, damit die bisher das noch nachholen konnten, aber ganz, ganz schwierig. Und genau die gleichen Probleme hat nämlich unser erster Telefongast, den wollen wir jetzt auch langsam mal anrufen.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, und das ist der Carsten Seber. Und dann wollen wir jetzt mal
seine Meinung hören. Der wartet bestimmt schon sehnsüchtig.
Hardy, ich grüße dich.
Hallo Carsten, herzlich willkommen bei Tour of Us, unserem Podcast. Caroline sitzt mir gegenüber.
Hallo.
Hallo Caro.
So, Carsten, ich habe schon gesagt, wenn du den Podcast später mal hörst, also ich hab richtig schlechte Laune. Ich habe auf Deutsch gesagt, ein bisschen die Schnauze voll von der ganzen Situation. Caroline hat bessere Laune. Wir versuchen uns gerade ein bisschen in Einklang zu bringen. Bevor wir darüber reden mit dir, Carsten, sag unseren Zuhörern erstmal, wer du bist, wie deine sportliche Entwicklung war, wie du Sportlehrer geworden bist, was du machst, wo du arbeitest.
Und wie es dir geht.
Genau.
Ja, ich fange mal damit an, wie es mir geht. Also Hardy, grundsätzlich 13 Uhr angerufen zu werden, ist eine schwierige Sache für einen Lehrer, das weißt du selber.
Ja.
Das ist
wegen Mittagsschlaf oder was?
Die kleinen Menschen an den Augenlidern im Hintergrund, aber ich werde mich jetzt zusammenreißen und mich aufraffen, versuche noch ein paar klare Worte zu finden. Ja, also mein Name ist Carsten Seber. Ich bin Gymnasiallehrer in Köln, da ist ein kleines Landgymnasium. Ist auf jeden Fall ein Privileg, erstmal schon Gymnasiallehrer zu sein, weil man dann schon mit einer ausgewählten Klientel zu tun hat, auf dem Land nochmals mehr, wo doch die Welt noch relativ in Ordnung ist. Ich unterrichte die Fächer Sozialkunde und Sport. Ich habe bewusst diese Reihenfolge gewählt, weil ich eigentlich seit vielen Jahren fast ausschließlich Sozialkundelehrer bin, das grundsätzlich gar nicht so schlimm finde, weil ich dieses Fach sehr, sehr mag. Dort vor allem im Leistungsfach unterrichte, jedes Jahr im Abitur drin bin. Also auch mich aufgrund dieser Tatsache sehr intensiv mit Politik beschäftige, mich austauschen kann mit intelligenten, ebenfalls politikinteressierten Schülern, von denen man sehr profitieren kann von diesem Austausch. Zum Sportlichen, ja, ich habe so eine klassische DDR-Sportlerausbildung gemacht, wie du ja auch, Hardy. Das heißt, wir wurden in der ersten Klasse beworben, alle, die so einigermaßen gerade auslaufen konnten, wurden quasi angesprochen. Bei mir waren es die Trainer vom Biathlon, die sagten, Mensch, der kann so einigermaßen ausdauermäßig dort mithalten und kann ganz gute Leistungen erzielen. Habe 7 Jahre lang dann diesen Sport auch betrieben beim ASK Oberhof, war auch mal Dritter bei den DDR-Meisterschaften, ist jetzt sicherlich nichts, was jetzt besonders erwähnt wäre.
Naja, kann man schon.
Aber warte mal, du wurdest in der ersten Klasse angeworben? Oder war das ein Scherz?
In der ersten Klasse angesprochen, tatsächlich, und bin dann in der zweiten Klasse dann schon in den richtigen Biathlon-Verein gegangen. Wir haben dort Crossläufe gehabt. Also das ging schon in der ersten Klasse los. Wie gesagt, Hardy wird das noch kennen mit Kreiscross, Bezirkscross, Landescross. Und da habe ich den Kreiscross gewonnen und danach wurde ich angesprochen von Biathlon-Trainern, die vorhatten, es waren auch eben, also waren Lehrer und Trainer in der Personalunion, die wollten einen neuen Verein aufbauen, bei uns in Gehren zuerst und dann später sind wir zu Groß-Breitenbach gegangen, der etwas bekanntere Verein. Und die haben uns quasi gefragt, ob wir nicht Lust hätten, dort mitzumachen. Das haben wir getan und waren dort auch, ja, es war eine tolle Truppe, eine tolle Zeit. Die haben sich unglaublich aufgeopfert für uns. Ja,
das haben wir 7 Jahre lang gemacht. Als guter DDR-Bürger sollte man ja auch schießen können, um den Klassenfeind zur Not auch abzuwehren. Ja, das war ja auch so.
Das macht Sinn. Ich bin froh, dass ich in der ersten Klasse mir die Schnürsenkel schnüren konnte. Aber meine Sportlerkarriere hatte ich da noch nicht.
Und das Gute ist, wenn du dich getroffen hast, dann war es wenigstens schnell genug, um wegzulaufen.
Genau. Eigentlich eine sehr gute Kombination, Carsten. Ich merke, ich bin stolz. Ich bin stolz auf dich. Okay, wie ging es dann weiter?
Ja, dann habe ich irgendwann keine Lust mehr auf Qual gehabt und habe mich entschieden, Fußball zu spielen. War da auch in Gehren, Großbreitenbach aktiv, war noch Bezirksliga, sind dann sogar in die Landesliga aufgestiegen, also auch okay, will ich mal sagen, im Jugendbereich. Bin dann zum Tennis gewechselt und habe dann ein paar Jahre Tennis gespielt, auch Oberliga gespielt, aber das alles sozusagen nur noch freizeitmäßig und heute, ja, weißt du ja, mit deinem Bruder zusammen in einer Tennismannschaft, wo es nicht nur um Tennisspielen geht, sondern vor allem auch darum, dass man eine schöne Zeit miteinander verbringt und das ein oder andere Bierchen hebt.
Ja.
Und ansonsten noch im Langlauf aktiv, auch in meiner Altersklasse nicht ganz so schlecht. Also ja, letztes Jahr Thüringer Meister geworden, davor deutscher Meister in der Altersklasse, muss man natürlich sagen, dass die Konkurrenz da nicht so stark und so.
Naja, dann wollen wir das mal nicht. Du bist auf jeden Fall, weil ich kenne ja, ein super sportlicher Typ, Carsten. Nun wollen wir natürlich über eine Sache reden, die uns ja, oder die du ja auch dich wahrscheinlich so weit getrieben hat, dass du mal gesagt hast, ich möchte jetzt damit mal an die Öffentlichkeit gehen. Ja. Es ist im Laufe der Woche ein Artikel erschienen, in der Thüringer Allgemeine. Du hast dich geäußert der Situation an Schulen. Vielleicht kannst du den Zuhörern mal sagen, wie du gerade Schule empfindest, beziehungsweise was dich gerade, deshalb hast du es ja gemacht, auch an den Maßnahmen aktuell stört.
Ja, also, ja, wie soll ich anfangen, Hardy? Ich was mich stört, ist ganz klar, dass Schule ja gar nicht mehr normal Schule ist. Ich denke, dass wir am Anfang auch dieser ganzen Pandemiebekämpfung dort sehr viel Verständnis für hatten, weil wir auch nicht wussten, was kommt auf uns zu. Und natürlich ist erstmal wirklich Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Und deswegen ist es auch verständlich, dass man gesagt hat am Anfang, wir machen erstmal alles zu, weil wir wissen überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Nun sind aber über die Monate und jetzt ja fast ein Jahr mittlerweile unglaublich viele Erkenntnisse hinzugekommen. Und mir kommt es vor, als ob man nach wie vor nur dieses eine Konzept hat, nämlich Dinge zu schließen, Leuten ihre Freiheiten zu verbieten, ihre Rechte zu verbieten. Und das Recht auf Bildung, übrigens in unserer Verfassung verankert, ist ja nun ein ganz elementares Recht. Und
Grundrecht,
meiner Meinung nach ist das einfach schon viel zu lange die einzige Methode, um zu sagen, wir können die Pandemie bekämpfen. Und wenn man sieht, das habe ich auch in meinem Artikel geschrieben, wenn man sich die Statistiken genau anguckt, und das tue ich auch aus beruflichen Gründen, und wenn man sie angemessen interpretiert, dann merkt man, Moment mal, hier ist irgendwas schief. Wir wollen auf der einen Seite die Risikogruppen schützen, was völlig richtig ist, aber auf der anderen Seite riskieren wir, dass wir die Risikogruppen von morgen gerade produzieren. Nämlich dahin, dass wir Kinder über Wochen, über Monate zu Hause lassen, dass wir sie, die ohnehin schon unglaublich viele Stunden mit digitalen Medien verbringen. Also wir haben eine Umfrage gemacht in meinem Kurs vor einigen Jahren. Da lagen die Schüler zwischen 5 und 8 Stunden. Und da muss man sehen, da war die Schule noch völlig normal. Also ein strukturierter Tag. Jetzt erzählen mir Eltern, dass sie zwischen 8 und 12 Stunden die Kinder am Rechner sitzen, am Handy sitzen, an der Spielkonsole sitzen. Das heißt also, die bewegen sich nicht mehr. Sie sitzen, sie ernähren sich schlecht, das gehört ja auch mit dazu, sie haben einen veränderten Tag-Nach-Rhythmus, sie werden lethargisch. Ja,
ja, und jetzt redest du ja, Carsten, von einem gymnasialen Klientel, gell? Wir können das ja mal runterbrechen.
Im ländlichen Raum, das heißt, da ist wirklich die Welt noch in Ordnung. Eine Mutter hat mir natürlich auch Spaß gesagt, ob sie nicht ihrer Tochter mal die Thrombosespritzen der Oma eigentlich geben müsste, weil sie sich noch viel weniger bewegt als sie. Also es ist wirklich fürchterlich, muss man einfach sagen, die Situation. Und parallel dazu merke ich, dass ein Großteil, vor allem Jungs in meine Klasse, ich bin selber Klassenlehrer, 9. Klasse, jetzt auch abfällt, wirklich leistungsmäßig abfällt, sich nicht mehr motivieren kann, weil ihm einfach die direkte Ansprache fehlt. Und ganz ehrlich, mir fehlt sie auch. Wenn ich einen Bürojob hätte haben wollen, dann hätte ich das gemacht. Aber ich will mit Menschen arbeiten, so wie du auch, Hardy. Und da können wir auch was erreichen und was bewegen. Viel, viel mehr erreichen, viel, viel mehr bewegen, als irgendwo hinterm Rechner gekauert und auf eine schwarze Wand gucken. Ja.
Carsten, das ist ja, das habe ich schon in dem Artikel gelesen, dass du ja sozusagen auch die digitale Welt so ein Stück weit kritisierst oder sagst, Schule kann nicht auf digitale Art stattfinden. Dann würde ich aber mal behaupten, dass wenn Kinder mehr Zeit an Spielkonsolen verbringen oder sowas, das gar nicht so viel vielleicht mit den Maßnahmen zu tun hat, dass sie nicht mehr in die Schule gehen. Also ich würde behaupten, dass auch Kinder, die in die Schule gehen, trotzdem noch viel Zeit an der Spielkonsole verbringen und deine Kritik oder auch Hardys Kritik dann vielleicht eher dahin geht, dass Kinder auch allgemein mehr und mehr zur digitalen Medienwelt tendieren, anstatt wie früher zu Sportvereinen und zum Bewegen draußen und so. Geht das vielleicht eher in diese Richtung?
Also Caro, gebe ich dir erstmal grundsätzlich recht, aber du darfst nicht vergessen, dass wir bis jetzt immer noch 8 Stunden hatten. So circa geht so ein Schultag, wenn ich aufstehe, bereite mich vor, gehe in die Schule, komme wieder nach Hause. Also circa 8 Stunden, wo wir die Kinder auch, und das möchte ich wirklich sagen, erfolgreich davon ferngehalten haben, sinnlos, das ist ja ganz wichtig, ob ich sinnlose Zeit mit digitalen Medien verbringe.
Das ist ja auch Ansichtssache, ob das sinnlos ist oder nicht.
Naja, also ich bin der Meinung, dass ich bin selber auch noch in dem Alter, wo man auch mal Computerspiele gespielt hat, aber es ist grundsätzlich schon so, dass wenn ich viele Stunden vom Rechner, gibt's ja also zahllose Studien darüber, ich habe den Professor Spitzer mal zitiert, der nun ganz bekannt ist, ich kann auch den Professor Hüter nehmen, die ganz klar sagen, gerade in gewissen Altersbereichen ist es unglaublich gefährlich, zu viel Zeit damit zu verbringen, weil einfach das Gehirn nicht so entwickelt wird, als wenn ich den sozialen Kontakt mit anderen Menschen habe, als wenn ich im Verein zum Beispiel engagiert bin, als wenn ich wirklich analog mein Leben lebe. Und ich denke, diese 8 Stunden, die die Schule vorher geboten hat, an Abwechslung auch zu dem digitalen Leben sozusagen, zu dem Leben in den sozialen Medien, die natürlich fest verankert ist bei den Schülern, diese 8 Stunden brechen ja jetzt weg. Das heißt also, sie haben jetzt noch mehr Zeit, um sozusagen das zu tun, was sie ohnehin schon viele Stunden am Tag tun. Und das halte ich für absolut gefährlich, denn eine gewisse Ausgewogenheit ist da schon richtig und man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen, das ist auch völliger Quatsch. Ne? Im Gegenteil, muss es ja versuchen, klug zu nutzen, aber ich denke, dass wir da gerade in eine absolute Disbalance rutschen.
Vielleicht, Carsten, ich kann das unterstützen, weil der Manfred Spitzer, der beschäftigt mich auch sehr und es gibt ja eine sehr, sehr bekannte Studie und er hat gesagt, es gibt weltweit keine wissenschaftliche Untersuchung, die belegt, dass Computer den Lernprozess von Schülern verbessern. Es gibt keine Studie dazu. Ja, natürlich ist Computer, ich möchte auch nicht mal ohne Computer leben, keine Frage, für Kinder kann das auch eine Förderung sein. Aber was machen denn Kinder mit Computer? Die spielen vorwiegend, soziale Netzwerke machen sie vorwiegend und dann, glaube ich, hat er gesagt, 6-8% Recherche für Schule und so weiter. Das ist geringer Anteil, leider Gottes so. Aber Carsten, nun bist du ja auch einer, so wie ich dich kenne, dass du ja vielleicht für uns auch schon eine Strategie hast, wie man denn vorgehen. Wir wollen ja nicht nur meckern, sondern wir wollen ja vielleicht auch mal sagen, wie könnte es denn gehen? Was ist denn deine Perspektive oder was wäre denn deine Fantasie? Wie könnte das denn funktionieren?
Also momentan sehe ich das absolut Richtige, den Wechselunterricht sofort wieder einzuführen. Also ich bin dafür, dass man die Klassen nicht so vollstopft, das Risiko natürlich minimiert in irgendeiner Form, auch große Ansteckungen in irgendeiner Art und Weise auszulösen. Also Wechselunterricht sofort, da können wir parallel dazu die Schulcloud auch weiter nutzen für die Schüler, die dann an dem Tag, wo sie keinen Unterricht haben, zu Hause sitzen oder in der Woche. Aber bitte für alle Schüler sofort und dann bitte unabhängig von irgendwelchen Inzidenzwerten. Wie sinnlos das ist, das sehe ich gerade im Landkreis Sömmerda. Ihr müsst euch vorstellen, im Landkreis Sömmerda gab es einen Ausbruch in einem Pflegeheim. Gott sei Dank alle geimpft, die älteren Leute, die dort an Corona erkrankt sind, über 50 Menschen insgesamt, keine schweren Verläufe. Jetzt hat aber dieser Fall zu einem Anheben der Inzidenz von über 100 geführt und hat dazu geführt, dass zum Beispiel meine Klasse jetzt für 3 Wochen nicht in die Schule kann.
Ja.
Und das ist natürlich, das ist ein Witz, diese Kausalität verstehe ich nicht. Also dieser Hebel muss ausgesetzt werden. Kinder müssen in die Schule, Wechselunterricht, ständiges Testen. Es wird gesagt, dass man 2x pro Woche, hat Empfehlung der WHO, 2x die Woche testen sollte, um einigermaßen sicher zu sein. Dann sollten wir das tun. Testet die Lehrer, testet die Schüler 2x in der Woche, sorgt dafür, dass endlich die Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, leider Gottes sind das auch relativ viele, du weißt ja, Durchschnittsalter in Thüringen 52, und gebt den Lehrern die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und dann öffnet die Schulen sukzessive erstmal im Wechselunterricht und sukzessive, je mehr Impfungen da sind, je mehr Tests da sind, auch dann wieder für alle.
Aber Carsten, wir haben das hier schon thematisiert, bevor man dich angerufen hat, 2 Sachen. Einmal sagt unser Gesundheitsminister, wir haben genug Schnelltests und heute lese ich, dass unser Bildungsminister sagt, wir werden in den Schulen frühestens nach Ostern testen können. Da frage ich mich, wo klemmt das? Kannst du das erklären? Oder ich verstehe das nicht.
Ja, es wundert mich, muss ich sagen, weil wir haben und auch die Schule meiner Frau in Erfurt und auch meine Schule in Köln, wir haben eine Kooperation mit einer Arztpraxis und die kommen und testen und das funktioniert. Ich kann mich hier jede Woche testen lassen, leider nur einmal pro Woche, nicht zweimal, wie es eigentlich empfohlen ist von der WHO. Mhm. Aber das funktioniert und die Schüler können sich auch freiwillig testen lassen. Also das funktioniert gut. Und ich kann jetzt nicht für andere Schulen sprechen, warum das dort nicht funktioniert. Vielleicht habe ich diese Kooperation einfach nicht mit den Arztpraxen. Ich denke, das wird sich auflösen, wenn wir endlich diese Tests, die auch jeder selber machen kann, diese Google-Tests, die in Österreich schon in der Apotheke sind, oder auch diese Schnelltests zum selber Testen im Mund- und Nasenraum, wenn die endlich frei zur Verfügung sind, dann wird sich das auf jeden Fall nicht mehr halten lassen, die Schulen zuzuhalten.
Ja, sehe ich genauso. Wir haben jetzt gerade noch diskutiert, es gibt ja am nächsten Wochenende das Experiment in Erfurt, dass man Geschäfte öffnen möchte und die Leute mit negativen Tests dann auch einkaufen lassen möchte. Ich finde das nicht verkehrt, Caroline hat es ein bisschen anders gesehen, aber das müsste doch eigentlich dann auch für Schule gehen. Wieso sagen wir nicht, jeden Tag ist von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr testen und dann gehen wir in den Unterricht und dann sehe ich es auch wie du. Nicht voll machen die Klassen, das geht nicht, gerade mit diesem britischen Mutant ist ja das wirklich sehr gefährlich, aber in Halbgruppen auf jeden Fall. Aber wenn wir regelmäßig testen könnten, dann könnten wir da auch wieder Schulen etwas mehr füllen, oder sehe ich das falsch?
Hanni, du siehst das völlig richtig. Ich wundere mich überhaupt, bei die 340 Millionen, die wir neu aufgenommen, Milliarden sozusagen, die wir neu aufgenommen haben an Schulden, wo landen die am Ende des Tages? Also bis jetzt kann ich dir sagen, ist unserer Schule noch kein einziger Cent angekommen. Das Ganze ist fast ein Jahr her. Und wenn wir dieses Geld nun einmal zur Verfügung haben, auch wenn es nur gedrucktes Papier ist am Ende des Tages, sollte es für solche Dinge eingesetzt werden. Und das ist das, was ich auch fordere, eine Prioritätenverschiebung. Wir müssen endlich die Priorität setzen für unsere Kinder, weil das unsere Zukunft und für unsere Jugendlichen. Und da sollte uns kein Geld und kein Aufwand in irgendeiner Art und Weise zu viel sein. Dort müssen wir ganz klar die Prioritäten umstrukturieren. Wir müssen, was du sagst, wir müssen testen, das kostet Geld, dann bezahlen wir es. Wir müssen die Digitalisierung vernünftig in die Schule holen, dann tun wir es. Ja? Aber so wie es jetzt läuft, die Prioritäten werden einfach meiner Meinung nach falsch gesetzt und Schule wird, ja, wird mehr oder weniger auch allein gelassen. Du weißt ja auch selbst, an deiner Schule wird es nicht anders sein, wie auch die Schulleiter und Schulleiterinnen im Regen stehen gelassen werden. Also in deren Haut möchte ich im Leben nicht stecken. Was die zurzeit leisten, ist unglaublich. Und welche Verantwortung sie tragen und welche Verantwortung sie auch aufgebürdet bekommen, finde ich auch unglaublich. Das ist nicht in Ordnung.
Ja. Carsten, in dem Artikel hast du ja auch angesprochen, was jetzt hier auch durchkommt, dass es keine Lobby für Kinder gibt. Da gehe ich mal davon aus, dass nicht nur Kinder damit gemeint sind, sondern im Prinzip für die Bildung, für die Lehrer und Lehrerinnen, für Schulkoordinatoren und so weiter und Schulleiterinnen. Wie könnte sich diese Lobby bilden? Also im Prinzip klingt es für mich so ein bisschen danach, dass ihr das selber in die Hand nehmen müsstet. Also mit ihr meine ich jetzt ihr Lehrer und Lehrerinnen, dass es sich da irgendwie Formationen bilden müssen, um dafür einzutreten, weil sonst wird es ja keiner übernehmen, scheinbar.
Da hast du völlig recht, Caro. Guck mal, es gibt in Berlin und auch in Erfurt überall Verbände, die Einfluss nehmen auf die Politik. Und natürlich haben wir zum Beispiel den Lehrerverband. Aber der Lehrerverband oder auch die Gewerkschaft ist natürlich eher an den Interessen der Lehrer interessiert, als jetzt wirklich an gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel. Ne? Das ist ganz klar, das liegt in der Natur der Sache. Und genau das brauchen wir, aber den gesamtgesellschaftlichen Blick. Und da sage ich auch immer, wenn wir was erreichen wollen, dann können wir als Lehrer relativ wenig machen. Wenn wir dem Schulamt schreiben, Hardy, du wirst es kennen, oder im Kultus, bekommen wir maximal mal einen Brief zurück, aber es wird sich nichts verändern. Wenn wir aber Eltern zum Beispiel mobilisieren, das heißt also die Wähler, dann habe ich das Gefühl, können auf einmal ganz, ganz viele Stellschrauben bewegt werden, die vorher sich überhaupt nicht bewegt haben. Deswegen auch dieser Artikel, auch zum Aufwecken auch von anderen Menschen, von Lehrern, von Erziehern, von Eltern, dass sie sagen, wir müssen jetzt was bewegen, wir müssen was tun, wir müssen vor allem den Druck auf die Politik erhöhen, mutiger zu sein. Das ist ja das, was ich fordere, einfach mutiger zu sein. Ich denke, dieser Druck über die Wählerschaft, ich meine, wir haben ja auch Landtagswahlen demnächst in Thüringen, wir haben Bundestagswahlen und ich denke, der Souverän sind ja immer noch wir, ne? Also das Volk, ich denke, darüber können wir auf jeden Fall was erreichen. Mhm. Leider gibt es keinen Verband in dem Sinne, der wirklich die Interessen unserer Kinder und Jugendlichen im Blick hat, ja, der dann auch entsprechend gehört wird. Das gibt es nicht oder zu wenig, ne?
Ja, Carsten, ich hab so den Eindruck, das ist ja nicht seit heute erst so, dass diese Pandemie auch wie so eine Lupe ist und die jetzt mal, bleibt man bei der Bildung, mal so draufschaut und zeigt jetzt mal gerade, wo es bei uns extrem klemmt. Jetzt wollen wir ja aber ein bisschen Stimmung verbreiten und nicht so depressiv werden. Wenn du jetzt durch diese Lupe schaust, was könnte denn aus deiner Sicht, was könnten wir denn für die Nachpandemie-Zeiten, was könnten wir denn jetzt, ich sage jetzt mal, Positives mitnehmen für die Zukunft?
Also das Positive ist, muss man wirklich zu 100% sagen. Und da muss man auch der Politik Kompliment machen. die Einführung der Thüringer Schulcloud. Das sage ich ganz ehrlich, wo viele Lehrer am Anfang skeptisch waren. Natürlich hat sie auch ab und zu. Das ist ein ganz tolles Instrument, auch für die Zukunft, die ich super nutzen kann für den Unterricht, für unterschiedlichste Unterrichtsphasen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Positiv. Weiterhin positiv die Erkenntnis, dass wir bessere technische Ausstattung in den Schulen brauchen. Die Erkenntnis ist da. Angeblich ist auch das Geld da.
Natürlich.
Jetzt muss ich nur endlich was tun. Ne? Also diese Mühlen eben mal Mittel bewilligt werden. Dann, wem gehören jetzt auch diese Mittel? Also wie werden die dann entsprechend eingesetzt etc. Also diese ganzen Dinge, da hakt es natürlich noch dran, keine Frage. Aber die Erkenntnis ist schon mal da, dass wir in der Schule endlich aufrüsten müssen. Und ich denke auch, was am Ende steht, ist eine viel höhere Akzeptanz des Lehrerberufs, auch von Seiten der Elternschaft, weil viele Eltern, so ist meine die Rückmeldung, die ich bekomme, sagen, um Gottes Willen, was ihr dort leistet in der Schule, ich habe das jetzt gemerkt, wie anstrengend es zu Hause war, ja. Respekt dafür und ich denke, auch das ist was Positives, was man auf jeden Fall rausnehmen kann, nach dem hoffentlich baldigen Ende dieser Einschränkungen und der Pandemie.
Ja, ich kann das voll nachvollziehen, was du jetzt quasi mit der Presse gemacht hast, habe ich gemacht mit einer Mail an meinen Schulamtsleiter und habe auch solche Fragen auch mal gestellt, beziehungsweise aus den Erfahrungen der Gespräche mit Kollegen, mit Schulleitung und so weiter, habe von meinem Schulamtsleiter auch eine sehr ausführliche Antwort bekommen. Unter anderem habe ich dann auch gesagt, wir sollten eigentlich jetzt schnell überlegen, dass wir spätestens zum nächsten Schuljahr ein neues Fach einführen, nämlich dieses digitale Lernen zu Hause. Das kann gar keiner. Übrigens können es auch viele Lehrer überhaupt nicht, Hausaufgaben zu stellen und so weiter. So dass das, wie gesagt, ich staune immer, wenn ich von meinen Freunden höre, wie Kinder auf einmal in Geografie oder egal in welchem Fach völlig neuen Lernstoff erarbeiten sollen in der Schule. Und wenn sie dann zur Schule gehen sollen, sagen die Lehrer, ja, wenn du in die Schule kommst, werden wir gleich einen Test darüber schreiben. Und du weißt genauso gut wie ich, Carsten, neuen Lehrstoff zu vermitteln, ist schon im Präsenzunterricht nicht einfach. Das ist eine besondere Methodik und Didaktik. Und jetzt bilden wir uns ein, dass Kinder zu Hause sich über Wochen und Monate neuen Lernstoff aneignen können. Das ist doch Humbug. Eigentlich müsste doch jetzt ein Fach eingeführt werden, wo man sagt, wie lerne ich denn zu Hause? Wie strukturiere ich denn mein Lernen? Wie gehe ich denn mit den Medien um und so weiter? Also da müsste jetzt endlich mal was passieren.
Gebe ich dir völlig recht, auch mit dem Lernfach, aber vielleicht mit dem Humbug, also es ist ein völliger, dieser Test und dieser Notenfetisch, ja. Das ist auch ein bisschen so ein ostdeutsches Problem, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich in Hessen in den Jahren, als ich gearbeitet habe, nicht diese Erfahrung, das ist hier wirklich in Thüringen ganz extrem, muss ich wirklich, und das kommt aber auch von oben, dieser Druck, also wenn gesagt wird, wir müssen die Noten bringen, egal ob wie viele Stunden ich jetzt tatsächlich in der tatsächlich Präsenzunterricht hatte oder auch Digitalunterricht, dann finde ich das absolut unseriös. Das heißt, also dieser Druck wird von oben gemacht, wird weitergegeben dann an die Lehrer und die Lehrer spuren dann halt auch entsprechend. Ich finde das nicht in Ordnung, ich gebe da völlig recht. Man kann nur Dinge auch abfragen von Schülern, die ich ordentlich mit ihnen behandelt habe und nicht, die sie eventuell möglicherweise sich selbst beigebracht haben, weil da wissen wir doch alle, dass die Bedingungen zu Hause ganz, ganz unterschiedlich sind. Das heißt also, das ist wirklich soziale Ungerechtigkeit, die ich da betreibe, im hohen Maße. Auf der einen Seite darf ich keine Hausaufgaben bewerten, auf der anderen Seite bewerte ich dann die Lernerfolge zu Hause. Das ist nicht seriös, das darf ich auf gar keinen Fall machen. Ja. Zu dem Lernfach so viel. Also ich denke tatsächlich, dass das sinnvoll wäre, gar nicht mit dem Ziel, jetzt digital zu Hause zu lernen, weil ich schon die Hoffnung habe, dass das nun bald mal ein Ende hat und wir wieder in der Schule sein können. Aber mit dem Ziel, dass wir digitale Medien zum Beispiel gut, also wenn man das wirklich mal denkt, iPad-Klassen in Schulen, wo man sagt, man nutzt sozusagen die digitalen Lehrbücher, die ich dann drauf abspielen kann, man nutzt die digitalen Medien sinnvoll im Präsenzunterricht. Das ist eigentlich so die hohe Schule, wo ich sage, die digitalen Medien reichern unseren Unterricht anmachen, ihn methodisch vielfältiger und dadurch punktuell interessanter für die Schülerinnen und Schüler. Das ist eigentlich im Endeffekt das Ziel. Aber die ersetzen werden sie es nie. Und das sozusagen einzuüben, einzulernen, finde ich völlig sinnvoll, das zu machen. Die Idee war ja auch mal, es gibt ja das Fach Medienkunde, das weißt ja, dann soll er meist integriert werden, irgendwo im Unterricht. Es steht immer nur auf dem Zeugnis, dass es integriert ist. Es ist in Wirklichkeit gar nicht integriert. Und dann wäre es absolut sinnvoll zu sagen, 5. Klasse, das ist ja ein perfekter Übergang eigentlich, in die weiterführenden Schulen nehmen wir uns ein halbes Jahr vielleicht Zeit oder ein bisschen länger und lernen genau das. Wie mache ich das richtig? Wie nur die Internetrecherche, was du gesagt hast, unsere Kinder sind permanent eigentlich online, aber ich merke, wenn sie was im Internet rausfinden sollen, was Schulisches, dann stoßen sie an Grenzen. Ja, wirklich. Ja. Ich sage, das gibt's doch jetzt nicht. Das ist doch, ich mache hier einmal, bewege ich meinen Daumen, dann habe ich die Antwort. Und ihr seid eigentlich viel pfiffiger als ich.
Da steckt viel Methodik dahinter.
Und kriegt es am Ende nicht hin.
Ja, ich denke auch, zum Beispiel, du hast die Schulcloud erwähnt, diese Videokonferenzen, das könnte auch dazu führen, dass wir perspektivisch mit den Eltern noch in enger Kontakt kommen. Warum soll ich jetzt nicht mal einen Elternabend regelmäßig machen oder eine Elternsprechstunde machen, wo ich sage, 19 Uhr bin ich online, wenn ihr mich sprechen wollt, dann sprecht nicht, ihr braucht nicht zu mir kommen, ihr braucht nicht in die Schule kommen. Also da sehe ich auch viel Potenzial, was genutzt werden könnte.
Absolut.
Ja. Wie steht ihr denn dazu?
100% recht. Und ich sag dir ganz ehrlich, die Elternberatung würde ich lieber selbst noch so machen, weil ich auch gerne einen guten Kontakt zu den Eltern habe. Ich habe auch das Glück, wirklich, muss ich sagen, im ländlichen Raum ist die Welt da wirklich in Ordnung. Ich habe immer ganz tolle Elternvertreter von meiner Klasse. Also freue ich mich auch, wenn ich mit denen ein Bierchen trinken kann, irgendwo die sehen kann zum Elternstammtisch. Aber, Hardy, was mir sofort einfällt, sind die meist doch, und bitte, ich habe eine tolle Schulleiterin, aber trotzdem erdröten Dienstberatungen, die reine Informationsveranstaltungen sind, und die könnten wir gerne digital machen.
Damit man nebenbei noch ein Bierchen trinken kann. Ne?
Ja, wir machen das schon übrigens.
Du sagst es, Caro.
Ich wollte mal fragen, wie ihr dazu steht, das habe ich Papst auch noch gar nicht gefragt, das Jahr wiederholen. Also Kindern jetzt wirklich auch intensiver anbieten und zu sagen, hier, wiederholt das Jahr. Das sind alles Informationen, Lerninhalte, die euch verloren gehen. Und es wird ja auf lange Sicht einfach Konsequenzen haben, die sich jetzt schon abzeichnen. Rätst du deinen Schülern und Schülerinnen schon dazu, das zu machen?
Nee, ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also es gibt sicherlich Schüler, denen es anzuraten ist. Also ich würde das wirklich individuell beurteilen. Die großen Probleme hatten schon im Vorfeld und wo sich die Probleme jetzt verstärkt haben bis online lernen. In meiner Klasse würden mir dann sofort zwei Schüler einfallen, denen ich das aber auch ohne Lockdown empfehlen würde. Aber das generelle Wiederholen eines Jahres, guck mal, Caro, was das bedeuten würde. Die Kapazitäten an den Schulen reichen ja überhaupt nicht aus. Das heißt, es würde ein Stau irgendwo entstehen, entweder in den Kindergärten oder dann in den Schulen, wo ich sage, den Stau können wir gar nicht abarbeiten. Parallel dazu würde uns ja ein Jahrgang fehlen, der dann an die Universität wechselt, etc. Also ich denke, der ganze Aufwand, der damit verbunden ist, ist unglaublich schwierig. Was mich halt maßlos enttäuscht, guck mal, ich bin im Abitur jedes Jahr, ich habe jetzt wieder einen Leistungskurs, bei mir schreibt 19 Leute Sozialkunde, Leistungskurs. Und ich habe einfach erwartet von unserem Kultusministerium, dass ich die müssen am Ende zwei Aufgaben wählen, aus jedem Jahr eine Aufgabe, ist ja in vielen anderen Fächern auch so, in Geschichte zum Beispiel. Und ich habe einfach erwartet, dass ich 6 Aufgaben bekomme vom Kultus und selber 2 Aufgaben auswählen kann, die ich dann den Schülern gebe. Einfach, weil ich weiß, das habe ich im Unterricht ordentlich behandelt und bei dem anderen war vielleicht nicht so viel Zeit. Ja? Gerade die jetzigen 12er sind ja die ein Jahr fast keinen Präsenzunterricht hatten. Das darf man nicht vergessen. Ja? Aber stattdessen hat man alles so weitergemacht, wie es bisher war. Und das finde ich absolut enttäuschend. Da kommt man den Schülern kein bisschen entgegen. Das wären Mittel und Wege, wo man sagt, wir kommen den Schülern entgegen, wir entschlacken vielleicht auch die Lehrpläne, geben den Lehrern ein bisschen mehr Zeit Stoff zu vermitteln und machen nicht diesen Druck weiter, so wie er jetzt existiert. Und das würde ich mir wünschen.
Ja, das ist ein Feedback, was ich auch aus der Arbeitswelt, da wo ich arbeite, kann ich das auch bestätigen, dass gefühlt trotz Homeschooling, trotz digitalen Maßnahmen, die man jetzt ergreift, alles trotzdem, also es wird noch mehr gefordert eigentlich als vorher. Also das Arbeitspensum steigt eher, als dass es abnimmt. Und das ist schwierig zu handhaben,
Carsten. Ja, Carsten, wir merken ja selber, wir könnten jetzt noch eine Stunde hier mindestens darüber reden und da gehen auch teilweise auch die Emotionen hoch. Mir geht das mittlerweile auch so. Aber ich glaube, es war ja einfach nur mal der Sinn, die Sache mal anzuregen. Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit Psychohygiene zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist dieser Podcast auch so ein bisschen die Möglichkeit, mich mal abzureagieren.
Alles rauszulassen.
Und ich habe das Gefühl, bei dir ist es auch so, deshalb können wir weitermachen. Jetzt wartet aber Herbert Müller schon auf uns, dass wir ihn anrufen. Kannst du uns nochmal als optimistischen, sonnigen und positiven Ausblick geben, Carsten, zum Abschluss?
Mein sonniger, optimistischer Ausblick ist Sputnik 5. Okay. Der nicht nur dazu führt, dass ich geimpft bin gegen Corona, sondern die sportlichen Leistungen noch weiter in die typische Höhen treiben wird.
Ich habe da ein Meme, was das Gegenteil beweist.
Aber Carsten, bei dir, du bist, glaube ich, sportlich schon ziemlich auf hohem Niveau. Carsten, es war uns eine echte Freude, wie gesagt. Ich denke auch, es wird wie viele Anregungen gehen. Ich hoffe, du bleibst weiter so optimistisch. Du gibst nicht den Kampf auf. Wir müssen weiter kämpfen. Okay. Das werden wir auch tun. War schön, mit dir zu reden.
Ja, vielen Dank, Carsten, für deine Einblicke.
Vielen Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht mit euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und ein schönes Gespräch mit Herrn Müller.
Alles klar.
Dankeschön.
Schönes Wochenende. Tschüssi.
Tschüss. Ja. Das ist, wenn du hier so viele Gespräche organisierst, kann man das gar nicht verarbeiten, was wir jetzt gerade
gehört haben. Ja, es wird ein bisschen Burnout-mäßig hier. Aber ja, du siehst ja, wir könnten ja allein über die Bildung könnten wir schon 2-3 Stunden Podcast machen. Und
es ist sehr viel Anspannung, also das merkt man an allen Stellen. Ich finde ja, also wenn wir mal nicht immer über Corona und Maßnahmen und sowas reden würden, fände ich das Thema Digitalisierung an sich tatsächlich auch mal sehr spannend. Denn ich habe, du weißt ja, also es ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, dass ich beim Kika arbeite. Und ich habe einen Artikel geschrieben, wo es auch darum ging, so tendenziell macht Fernsehen unkreativ, weil das ja oft so die Einstellung von vielen Erwachsenen ist, so Fernsehen, wenn man mein Kind so viel am Handy ist und spielt. Es stimmt gar nicht. Es geht eher um das, was du konsumierst. Also Medien können dir sehr viel geben und es gibt sehr viele Möglichkeiten, dadurch zu lernen. Es gibt zum Beispiel eine Rekontaktstudie vom Bayerischen Rundfunk von 2002, ist ein bisschen was her, und die hat aber gezeigt, dass Kinder im Grundschulalter, die mehr Sesamstraße geschaut haben als andere Kinder in dieser Altersgruppe, tendenziell kreativer und selbstständiger werden. Das fand ich persönlich sehr spannend.
Da gibt es eine Studie dazu.
Die heißt, warte, hier. Stell dir vor, die Bedeutung der Fantasie in den internationalen Koproduktionen von Sesamstraße. Von Charlotte Kohl 2002. Die Quelle direkt hier notiert.
Die hier Dipsy, Gypsy und Dopsy geguckt haben. Die Teletubbies, die sind noch intelligenter.
Oder so. Ja, das ist ja kein Grundschulalter, das ist ja Vorschule. Okay. Nein, aber ich will damit nur sagen, dass ich mich so ein bisschen dagegen stelle, dass die Generation Boomer, also die Älteren, die nichts mehr mit Internet anfangen können, dann immer sagen, naja, früher war das alles besser, da haben wir die Leute noch gesehen und so. Nein. Es gibt schon auch viel, also ich will die negativen Folgen von Digitalisierung gar nicht komplett wegreden, aber es gibt auch sehr viel Positives, was Internet und Medien mit sich bringen und was die neue Generation uns voraus hat.
Es ist keine Frage, Karin, es ist nur die Frage, wie nutzt man das? Wie gesagt, diese Studie von dem Manfred Spitzer ist wirklich so, dass er festgestellt hat, dass eben die meisten Kinder das Medium, digitale Medium nutzen, um zu spielen,
Aber ganz ehrlich, da frage ich mich, also, weil er das jetzt so gesagt hat, die werden ja dann 8 Stunden in der Schule, so sind sie ja zu Hause, also es gibt ja dann auch immer noch die Eltern eigentlich, die da ja irgendwo drüber schauen könnten. Und dann frage ich mich, wie können Eltern das nicht sehen, dass dein Kind 12 Stunden am Handy sitzt?
Naja, gut, jetzt hast du aber das Problem erstmal, dass die Eltern, im Arbeitsprozess sind, die Eltern selber noch arbeiten müssen und froh sind, wenn der Sohnemann erstmal seine Arbeit macht oder wie auch immer, was er macht. Ja? Und das Zweite ist ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass es natürlich auch Elternhäuser gibt, wo sich die Eltern erstens mal nicht kümmern, zweitens mal, wo überhaupt kein Internet zu Hause gibt und wo die Kinder dann quasi auch vernachlässigt werden. Und das ist ja jetzt auch so das, was Carsten mit Sicherheit auch sagen wollte, wobei im gymnasialen Zweig kommt das nicht so deutlich raus. Aber die sozialen Schwachen, die wir jetzt zum Beispiel auch in den Schulen haben, die werden jetzt noch mehr ausgeschlossen, weil die machen auch keine Hausaufgaben mehr und die kriegen auch keine Unterstützung von den Eltern. Ich habe das jetzt gesehen in der Notbetreuung, 6. Klasse, habe ich mit denen Mathematik gemacht. Ein Wahnsinn, was da an Grundwissen einfach fehlt. Das kleine 1x1 fehlt da einfach so. Aber die Eltern, sind viele Eltern dabei, die machen das mit den Kindern auch nicht, beziehungsweise die Kinder sind mit diesen Aufgaben alleine und die merken nach 5 Minuten, kriege ich sowieso nicht hin, also lasse ich den Scheiß auch sein. Und das kommt jetzt dazu. Und diese Kinder grenzen wir aus. Nun kommt positiv dazu. Bei uns fängt das in der Schule jetzt auch schon an. Wir haben jetzt digitale Endgeräte bekommen. Die sollen Kinder bekommen, die da sozial schwach sind und so weiter. Jetzt gibt es auch wieder das Problem, dass das Sozialamt auch nochmal eine finanzielle Summe für solche Leute auslobt. Jetzt müssen sie gucken, dass die nicht das Geld abgreifen und von uns quasi das Tablet bekommen. Dann muss das Tablet aber auch bestückt werden. Die Kinder müssen mit dem Tablet arbeiten können. Das müsste eigentlich auch angelernt werden. Und wenn das Tablet jetzt mit nach Hause kommt und die Kinder haben kein WLAN, dann ist es natürlich auch wieder. Dann wäre es gut, so wie Carsten sagt, in der Schule, alle haben sowas, in der Klasse, wir lernen damit zu arbeiten. Und
das ist doch im Prinzip auch das skandinavische Schulsystem, oder? Ja, im Prinzip ist das doch, du schaffst einen möglichen Raum, wo Kinder hingehen und selbstständig lernen. Also ich finde das ja toll, dass du das auch so intensiv forderst, dass dieses selbstständige Lernen, das selbstständige Denken, übrigens auch in der, also 23% AfD, nochmal, es sind Menschen, die keine Lust haben nachzudenken, keine Lust haben, sich zu informieren, sicherlich nicht alle, aber im Großteil sehe ich da deutlich, dass diese Protestwähler, das ist das Typische, ich habe keine Lust damit, mich zu befassen. Ich verstehe es nicht, ich bin erstmal dagegen und überhaupt. So, ich sehe nur meine Probleme, aber ich sehe nicht über den Tellerrand hinaus.
Das sind die Anti-Schlümpfe da, die sagen, Hauptsache dagegen. Ja, so. Jetzt müssen wir mal zu unserem THC-Trainer, also Herbert Müller, habe ich ja schon gesagt, Erfolgstrainer vom THC, und jetzt wollen wir mal horchen, ob Herbert uns nicht vergessen hat.
Podcasts werden immer länger. Sagt uns mal, ob das zu lang wird hier mit den Folgen. Wenn euch das zu lang ist, dann müssen wir mal gucken. Oh. Jetzt mal diese. Das ist ein bisschen. Jetzt kriegen wir Probleme mit der GEMA, wenn du hier Musik laufen lässt.
Das ist Herbert Müller sein.
Ach so. oje, oje.
Ein Hoch auf uns, ist klar. So, aber...
Das müssen wir rausschneiden, glaube ich.
Aber ignoriert uns, glaube ich.
Sie sind verbunden mit der Vodafone.
Okay, dann, müssen, dann müssen wir hier nochmal noch rausnehmen.
Ich will nochmal ein bisschen Musik hören.
Okay, ja, wie gesagt, THC, unser Thüringer Handballclub, ja auch in einer relativ schwierigen Situation. Du weißt ja auch, wir haben ja nun die Salzhalle aus- und umgebaut.
Extra für den THC, oder?
Damit die Zuschauerkapazität sich erhöht. Aber auch, darf man nicht vergessen, zu Zeiten, als dein Opa noch Schulleiter war, wurde ja die Salzhalle im Grunde genommen das erste Mal gebaut und eingeweiht. Und seit 1994 ist in der Halle wirklich ganz, ganz wenig getan worden. Das heißt also, die Halle hatte grundsätzlich erstmal wieder Sanierungsbedarf und das war zwingend notwendig. Und jetzt gibt es so ein bisschen Unterschied. Die einen sagen, ja, für den THC wird alles gemacht, die Halle wurde super ausgebaut, und andererseits ist es aber eine Schulsporthalle, weil der THC spielt, ich sag mal, in 14 Tagen zwei bis dreimal, trainiert natürlich auch häufig dort, aber letztendlich Schüler, wenn wieder Normalschule wäre, würden jeden Tag wahrscheinlich 400 Kinder durch die Halle laufen.
Das hat für mich auch noch nie Sinn gemacht, ehrlich gesagt, die Salzerhalle unbedingt zur THC-Halle zu machen. Warum denn nicht die Ostkamp-Halle?
Nein, um Gottes Willen. Der THC hat im Schnitt 1000 Zuschauer gehabt, also die Halle war immer proppevoll.
Yeah.
Das war auch, ist auch ein Riesen. In die Oskamp-Halle passen, wenn es hochkommt, 500 rein.
Okay. Ganz ehrlich, okay, ich war schon lange nicht mehr in der Salzerhalle. Da gibt es doch nur einen Rang. Oder haben die das jetzt erweitert?
Ja, das, da gibt es.
Da nur diese Tribüne. Also, das waren noch die Zeiten von BA Flyers, als ich das letzte Mal in der Salzerhalle war.
Du warst schon sehr lange nicht mehr da. Da gibt es eine Haupttribüne und wie gesagt eine Gegentribüne. Okay, und jetzt könnten, wenn man wieder darf, könnten 2000 Zuschauer könnten jetzt da reingehen.
Lass mal wieder reingehen.
Ja. Ja, aber naja, momentan gibt es ja keinen Grund, da reinzugehen. Ja, gell? Weil,
darf man wahrscheinlich gar nicht,
auch,
oder?
Wozu auch?
Wahrscheinlich zu.
Man darf.
Sind verbunden mit.
Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, die Spiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Natürlich gehen dem THC dadurch auch Zuschauereinnahmen flöten. Und es gibt die rote Wand im Bad Langensalza. Also wie gesagt, das sind die Zuschauer mit ihren roten THC-Trikots. Und die verbreiten eine Stimmung. Also ich habe jetzt in der alten Halle auch einige Spiele gesehen. Das ist schon Gänsehaut-Feeling da. Und da kannst du dir vorstellen, wenn du da Spielerin bist, dass du das natürlich, das motiviert dich natürlich noch viel, viel mehr, wenn da richtig was los ist in der Halle.
Ja. Eine Männermannschaft vom THC?
Also nee, also es gibt eine Männermannschaft vom aber THC, so natürlich. Die sind aber nicht so hoch angesiedelt. Die spielen auch sehr guten Handball, aber sind nicht so hoch angesiedelt, weil die Frauen spielen ja erste Bundesliga und sind Profis auch. Wie gesagt, nur man darf nicht vergessen, dass Frauen in Deutschland vom Handball natürlich auch nicht leben können. Das darf man jetzt nicht vergleichen mit Fußball, schon gar nicht. Ja. Also die sind alle noch berufstätig und versuchen da über die Runden zu kommen. Und dann kommt dazu, das müssen wir mit Herbert auch, wie gesagt, bereden, das weiß er ja auch, dass natürlich in den osteuropäischen Ländern, Russland, Rumänien, Ungarn, die werden deutlich besser bezahlt. Und wenn die natürlich hier auffallen, wie auch gerade die beste Spielerin vom THC, dann werden die natürlich, kriegen die Angebote, wo auch selbst Herbert sagen muss, ja, bei so viel Geld.
Ja, das ist ja kann spannend. Also ist das in den Ostblockstaaten größer, Handball?
Ja, hat Handball einen anderen Stellenwert. Wahrscheinlich gibt es auch diese Mäzene da, die da so viel Geld bezahlen. Ja, auf jeden Fall ist das dann auch für den THC einfach so sehr, die Mädels mögen und sagen, bleib bei uns. Aber irgendwann, wenn du sagst, hier, du kriegst jetzt statt 2.000 Euro, kriegst jetzt 8.000 Euro, dann muss man einfach mal sagen, da muss man auch mal an sich denken und dann geht es eben auch mal ab. Und das ist eben schwierig und deshalb ist jeder Verein froh, wenn natürlich die Frauen dann eine Weile bleiben. Gell? Und natürlich versucht der THC dann auch, den Frauen Jobs zu vermitteln, Praktika zu vermitteln, dass sie eben beruflich...
Gut, dass wir Bescheid wissen, wer jetzt hier
so, anruft. Herbert.
Servus.
Da bist du ja, Mensch, wir haben dich schon vermisst. wo stören wir dich, Herbert?
Ich bin zu Hause. Ich hatte Training heute Vormittag und bin jetzt nach Hause gekommen.
Okay, Herbert, sei gegrüßt.
Danke für deinen Rückruf.
Ja, neben mir sitzt meine Tochter Caroline. Wir zwei machen, wie gesagt, den Podcast und wir wollen jetzt mal mit dir reden. Herbert, in diesen Zeiten wird den Menschen ja viel Gesundheit gewünscht, immer so, und bleib gesund. Bei dir muss man das ja eigentlich doppelt sagen. Erzähl uns mal kurz, was dir physisch widerfahren ist und wie es dir gerade geht.
Ja, ich habe mir leider Gottes im September Quadrizepssehne abgerissen und bin dann operiert worden und 5 Wochen später nach der OP ist die ein zweites Mal gerissen. Also folgte natürlich nochmal ein Eingriff. Und das ist eine sehr langwierige Geschichte, die ungefähr 10 Monate geht. Ich bin jetzt gerade in der Reha und lerne gerade wieder so ein bisschen speziell das Treppensteigen, aber auch das normale Gehen.
Nun würde man vermuten, Herbert, du hast gerade wie verrückt Fußball gespielt oder Handball gespielt, als das passiert ist. Aber ich glaube, dem war nicht so, oder?
Leider Gottes nicht. Ich würde gern irgendwas Spektakuläres erzählen.
Du kannst jetzt auch eine Geschichte erfinden.
Ja, das wäre vielleicht besser in dem Fall, dass es nicht so lächerlich rüberkommt. Ich hatte Training am Vormittag mit der Mannschaft, habe dann leider Gottes nicht meine Outdoor-Schuhe angezogen, sondern die Kinder haben schon gewartet. Ich bin mit den Hallenschuhen mit ihnen auf einen Abenteuerspielplatz und bin einen Abhang runtergegangen, aber erst am Abend dann. Und bin ausgerutscht und mein Knie hat brutal nach unten durchgeschlagen. Oh. Und diese Sehne, die normalerweise Tonnen an Gewicht halten kann, hat so komisch dann wahrscheinlich einen Hebel gehabt, dass das Ding gerissen ist.
Okay. Müsste man davon ausgehen, dass der Erfolgstrainer Müller eigentlich von den besten Medizinern Thürings versorgt wird. Wieso nochmal gerissen?
Ich hatte einen Rollstuhl. Und da ist natürlich so dieser Arm nach oben, damit ich meinen Fuß reinlegen kann. Und ich saß in diesem Rollstuhl gerade beim Essen und dieser Arm ist runtergebrochen. Und da hatte ich natürlich keine Spannung und dadurch ist das Ding nochmal vorgeschädigt worden. Und dann in der Nacht ist es beim Aufstehen einfach gerissen.
So, wie ist dein aktueller Status jetzt? Wie bist du gerade unterwegs?
Ich muss erst mal sagen, ich muss wirklich, weil du die Mediziner angesprochen hast, erst mal ein Riesendank an Professor Mücklein vom Helios Klinikum ausrichten und natürlich auch an Dr. Ullmann, der uns betreut, nicht nur beim THC, sondern auch sich intensiv um mich selber gekümmert hat. Und jetzt bin ich in der Reha am Urbicher Kreuz und versuche gerade wieder einigermaßen fit zu werden.
Okay.
Ja, dann pass auf deine Arme auf, nicht, dass du sie noch ein drittes Mal reißt.
Okay, jetzt habe ich dich ab und zu mal am Spielfeldrand gesehen, am Anfang im Rollstuhl, aber du läufst jetzt noch auf Krücken oder wie sieht's aus? Oder?
Nein, ich habe jetzt schon seit Mitte Januar die Krücken weg, auch der Rollstuhl ist weg. Das heißt, ich stehe wieder ganz normal, wie üblich, renne ich da an der Seitenlinie wie ein Irrer.
Ja, du sollst aber vorsichtig sein.
ich glaube, das kann man nicht vorsichtig sein.
Nein, Harry, du hast recht, das kann man definitiv nicht. Es ist einfach so, dass ich auch im Spiel überhaupt nichts spüre. Ja. Da ist so viel Adrenalin, dass ich überhaupt nichts merke. Und erst nach dem Spiel merke ich eigentlich, dass es wieder schmerzt und dass der Alltag zurückkehrt.
Wir haben gerade am Anfang, Herbert, heute ist der 6. März und unser, also mein Neffe, Carolins Cousin Chrissy, spielt in Ulm Basketball und der hat jetzt auch in den letzten 4 Monaten eine Sehne am großen Zeh abgerissen, die Nase gebrochen. Also der hat sich auch alles und hat aber letzten Mittwoch wieder erste Mannschaft gespielt und also Wahnsinn, was so Leute erleiden können. Aber ich glaube, das macht dich auch. Wie kannst du damit umgehen? Das macht einen doch fertig, wenn es auch noch physisch so schwierig gerade körperlich ist. Und jetzt musst du auch noch Frauen zu Leistungen motivieren. Und man schreibt dir immer zu, dass du so ein großer Motivator bist. Merken die Mädels das jetzt oder haben die das gemerkt? Oder du wirst natürlich sagen, nein, weil du hast es überzeugend rübergebracht. Oder wie geht es dir damit?
Viel schlimmer hätte es wirklich im letzten Jahr nicht kommen können oder überhaupt in dieser Zeit. Neben dieser Corona-Pandemie kam natürlich dann noch meine Verletzung mit dazu. Wir hatten natürlich noch einen riesen Umbruch auch noch, wo wir von der Qualität doch sehr viel Aderlass hatten. Das heißt, es kam so viel zusammen, dass man gerade auch in der Zeit etliche Spiele auch verloren haben, obwohl mein Bruder das optimal betreut. Ich konnte dann teilweise nicht mehr mit zu den Auswärtsspielen, war dann zu Hause natürlich unerträglich, dass meine Freundin gesagt hat, jetzt reicht's. Ich habe dann mit Helmut Peter gesprochen, der hat mir ein Auto umgebaut und dann konnte ich wie so mit gestrecktem Fuß und richtig wie fast auf der Couch da drin liegen, noch zu den das war wirklich so, zu den Auswärtsfahrten mitfahren. Also man hat es irgendwie versucht zu kompensieren. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit kommt gerade viel zusammen und wir wünschen uns alle eine riesen Portion Normalität.
Ja.
Ja, nun haben wir, versuchen wir ja mit den Leuten, die wir in unserem Podcast anrufen, mal zu reden. Und jetzt lassen wir mal deine physischen Probleme, lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor. Herbert, wie, ja, ich weiß, vielleicht hast du da auch keine Schmerzen mehr. Wie kannst du unseren Zuhörern mal versuchen zu erklären, was sich für den THC, natürlich speziell für dich als Trainer, seit dem März des vergangenen Jahres, was sich verändert hat und was das auch für dich, für die Mädels und für den Verein bedeutet?
Ich finde, grundsätzlich kam alles so aus dem Nichts. Man ist ja verwöhnt. Wir leben ja in einem Land, wo es uns richtig gut geht und wir dann höchstens mal auf allerhöchstem Niveau rumjammern. Und dann kam diese Pandemie und hat uns im Prinzip so viel genommen. Wir haben diese wunderschöne Halle bekommen und können keine Zuschauer drin empfangen. Wir haben die besten Fans der Welt und können nicht mit denen zusammen Handball spielen. Wir würden uns so gern wieder genau das wünschen, was uns vorher so ausgezeichnet hat. Nicht nur, dass unsere Fans uns immer wieder zu Hochleistungen angetrieben haben. Wir selber haben es ja dann auch geschafft, alle hier in Thüringen zu verwöhnen mit unseren Leistungen. Und mit diesem Umbruch, den wir nicht so vollziehen konnten, wie wir es eigentlich gern gehabt hätten. Wir haben viel an Qualität verloren, kam eben auch noch diese Pandemie mit dazu, die uns alle so sehr mitgerissen hat. Wobei, wir dürfen ja als Leistungssportler gar nicht jammern. Wir haben ja dann noch Privilegien, dass wir überhaupt spielen dürfen. Ja. Ich glaube, viel schlimmer trifft es große Teile der Wirtschaft und da kann ich nur die Daumen halten, dass da alle gut durchkommen.
Okay. Hast du das Gefühl, dass sich die fehlenden Zuschauer, also ihr spielt ja Geisterspiele jetzt immer noch, wirkt sich das auf die Leistung der Spielerinnen aus? Kannst du das so ablesen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage und ein sehr wahres Wort. Unsere Zuschauer haben uns sicherlich in den letzten Jahren auf so eine Erfolgswelle getrieben, haben uns nach vorne gepeitscht und wir konnten dann immer noch mal die paar Prozent mehr aus uns rausholen, die du vielleicht so gefühlsmäßig gar nicht mehr in dir drin hast. Und wir haben noch nie so viele Heimspiele verloren wie in dieser Saison. Die Salzerhalle war immer eine uneinnehmbare Festung. Diesen Nimbus haben wir leider Gottes verloren und ich bin mir sicher, wenn unsere Fans wieder da sind, dann wird das auch wieder besser.
Okay, ja, aber wenn wir jetzt perspektivisch sehen, wenn die Fans wieder kommen, du hast natürlich die umgebaute Halle jetzt noch nicht einmal in Aktion erleben können. Wie ist das jetzt? Ihr trainiert in dieser Halle und ihr spielt die Heimspiele in dieser Halle, richtig?
Richtig, genau so ist es. Wir gehen dreimal in der Woche in die Salzerhalle ins Training. Die anderen Trainingseinheiten machen wir in Erfurt. Bestaunte dann immer dieses Schmuckstück, das man uns da hingestellt hat, aber die Qualität dieser Halle ist erst dann wirklich sichtbar und kommt dann zum Tragen, wenn sie wieder voll ist und wenn wir wieder die rote Wand sehen können, die uns nach vorne peitscht. Momentan ist halt alles ganz, ganz anders. Leider nicht schön.
Jetzt will ich dich mal, Herbert, auch wenn du vielleicht gar nicht so der richtige Ansprechpartner bist, mal mit einer Sache konfrontieren, die ich jetzt mittlerweile auch von mehreren Sportlehrern gehört habe. Also ich sage jetzt mal für mich, ich bin ja Sportlehrer von Hause aus, ist natürlich der Umbau der Salzhalle war auch unheimlich wichtig für den Schulsport, weil du musst dir ja vorstellen, im normalen Betrieb sind da am Tag 400 bis 500 Schüler durch die Halle gegangen, in der Woche sind das 2000 Schüler. Jetzt ist die Halle ja auch umgestellt worden und die Sportlehrer haben mir gesagt, also die Akustik der Halle, und das ist wahrscheinlich natürlich für den Handball ist das was Positives, aber im Sport ist das Negatives, die Akustik der Halle ist mittlerweile so schlecht, dass es wirklich schwerfällt, auf 3/3 dort Sport zu machen. Habt ihr mal irgendwie da noch schon mal ein Feedback bekommen, wie das auch der Schulsport, wie das der reflektiert, oder ist das für dich jetzt erstmal eine Information, die du noch nicht kennst?
Das ist eine ganz, ganz neue Information für mich.
Okay.
Ich kann das auch gar nicht einschätzen. Also ich habe das Gefühl, meine doch oft laute Stimme genauso gut zu hören wie sonst auch. Und die Mädels, glaube ich, spuren genauso gut wie vorher. Ehrlich gesagt, mir ist da noch nichts aufgefallen.
Okay, ja, das kann ich dir mal so mitgeben. Und die zweite Sache, ach, wie gesagt, auch das, da bist du der falsche Ansprechpartner, aber die Halle ist, glaube ich, für über 11 Millionen Euro umgebaut worden und saniert worden und ausgebaut worden. Aber die Lehrer des Salzer Gymnasiums, die Sportlehrer, haben nicht ein Sportgerät bekommen. kommen. Also die arbeiten da mit Zeug, was jetzt zum Teil anderthalb Jahre in einer alten Kaufhalle gestanden hat, mit Material, was wirklich veraltet ist. Und das ist ein bisschen schade, finde ich, dass das da nicht im Zuge dieser Umbaumaßnahmen, ich sag mal, für 60.000 bis 80.000 Euro kriegt man von der Schule schon eine super Sportausstattung. Da ist leider nichts passiert. Da sind die Sportlehrer ein bisschen oder die Kinder ein bisschen die Leidtragenden. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Wirst du wahrscheinlich genauso sehen, oder?
Ich finde es schon sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur unsere Jugend mit ins Boot kriegen, sondern dass Kinder überhaupt wieder Freude am Sport finden. Jeder sitzt am Computer, am Handy, ist fingerfertig wie nochmal was mit dieser Tastatur, aber von der Beweglichkeit, von der Koordination, von Kondition will ich gar nicht sprechen, aber vor allem auch vom Spielsinn, von der Freude am Sport. Ja. Da ist so viel verloren gegangen und da gebe ich dir schon recht. Grundsätzlich hat unsere Halle ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen von allen Mannschaften, die hier reinkommen und sagen, was für eine schöne, ja, wunderschöne Halle. Aber diese Dinge hätte man vielleicht auch berücksichtigen müssen, weil die Geräte drumherum, die man braucht, in erster Linie für den Schulsport, aber auch wir sind natürlich auch wichtig und wir dürfen nie vergessen, an unsere Zukunft zu denken und das sind nun mal unsere Kinder.
Sehr schön, ja, dass du das sagst. Herbert, nun hast du ja auch gesprochen, dass du hoffst, dass die Wirtschaft sich wieder, was sie wieder ankurbelt, wieder läuft und so weiter. Das hoffen wir natürlich alle. Wie sieht es denn jetzt aus? Natürlich, Wirtschaft und Sport ist ja immer eine enge Kooperation. Ihr lebt ja natürlich auch von euren Sponsoren, von denen, die euch das Geld geben, damit ihr diesen Profisport betreibt. Könnt. Hat sich das pandemiemäßig verschlechtert oder wie hat sich das Ganze abgebildet?
Man hat sich natürlich unfassbar viele Sorgen gemacht und man spürt das Ganze. Wir sind so dankbar, dass unsere Gesellschafter Helmut Peter und Robert Böhm so hinter uns stehen und alles tun, um A, die Kommunikation mit den Sponsoren aufrechtzuerhalten, diese zu animieren, uns gerade jetzt weiter zu unterstützen und auf der anderen Seite genau die beiden ermöglichen, uns natürlich diesen Leistungssport weiterzutreiben. Wir sind ja die Mannschaft, die wirklich die Thüringer Fahne auch hochhält. Mhm. Und wir wollen nicht irgendwo im Nirvana verschwinden und im Mittelfeld auch versinken, auch wenn die Gefahr groß ist. Weil man meint ja immer wieder, man hat auch im Fußball gehofft mit diesen wahnsinnigen Gehältern und diesen Unsummen an Ablösen, ja, die da gezahlt werden, dass sich alles ein bisschen normalisiert und einpendelt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das im Fußball so ist und im Handball, speziell im Damenhandball, dreht sich die finanzielle Schraube immer noch nach oben. Das heißt, von Jahr zu Jahr wird es schwieriger, eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen und konkurrenzfähig, auch national konkurrenzfähig zu bleiben. Und umso mehr nochmal bin ich Helmut Peter und Robert Böhm da sehr, sehr dankbar, dass sie uns das alles ermöglichen.
Ja, ich habe das gerade meiner Tochter erklärt, die ist nicht so sportaffin. Ihr verliert jetzt eure beste Werferin, aber ich habe ihr gerade versucht zu erklären, so ist das Geschäft. Wahrscheinlich könnt ihr das, was osteuropäische Vereine den Spielerinnen bieten, ihr könnt einfach nicht mithalten. Oder wie kann man das Leuten erklären, die nicht so tief drin stecken?
Du hast das besser nicht ausdrücken können. Wir reden hier von Gehältern, die zwischen dem Vier- und Fünffachen unseres Gehaltes darstellen. Wenn diese Spielerinnen, zum Beispiel wie Maria Davidson, unsere Torhüterin, nach Bukarest gehen oder in dem Fall wie Marketa Jerzabkova nach Kristiansand, nach Norwegen, das sind Dimensionen, da kannst du nicht mithalten, willst du auch nicht mithalten, sondern du musst dich ja innerhalb deines Budgets so bewegen, damit du eben dann doch deinen eigenen Weg findest. Und dieser eigene THC-Weg, dieses THC-Gen, das ich so oft beschwöre, müssen wir wieder rauskehren. Wir müssen über Mentalität kommen, weil das heißt ja so oft schlägt die Mentalität die Qualität. Und wenn wir in unseren kämpferischen Spuren der Vergangenheit, wenn wir die wiederfinden und dort Gas geben ohne Ende, dann bin ich auch wieder optimistisch, dass wir auch in den nächsten Jahren eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen. Wir werden jedes Jahr die Topspielerinnen verlieren, weil wir sie einfach finanziell nicht halten können. Und das hat nichts mit unserer finanziellen Lage zu tun. Wir sind absolut stabil. Nochmal, dafür garantieren die beiden Gesellschafter, aber da sich die Preisspirale immer noch nach oben dreht und die großen Sponsoren in unserem schönen, beschaulichen Thüringen leider Gott fehlen, müssen wir uns nach der eigenen Decke strecken und schauen, dass wir den eigenen Weg finden. Aber ich kann hier versprechen, wir werden auch nächstes Jahr eine schlagkräftige Truppe haben Und wir werden auch Marketa Jaschapkova 1:1 mit einer Topspielerin ersetzen.
Das ist ein großes Wort. Aber Herbert, dann verrat uns doch jetzt mal unseren Podcast über das Geheimnis. Wenn du sagst, wenn das so ist, wie du sagst gerade, und ich habe jetzt gelesen, ihr holt doch wieder eine tschechische Nationalspielerin, ihr habt eine ungarische Spielerin. Was macht ihr denn mit denen? Was bietet ihr denen denn, dass ihr sagt, kommt her und spielt hier, wenn die aus Vereinen kommen, die wahrscheinlich finanziell Mentalität. In einer anderen Situation sind als ihr?
Wir gelten ja als ein Verein, der so ein bisschen ein Sprungbrett darstellt für die ganz, ganz großen Vereine. Da wir in den letzten 10 Jahren auf internationalem Niveau hochwertig gespielt haben und immer wieder auch Top-Leute dann ausgebildet haben für die Vereine, die um die Champions League mitspielen, kommen solche Spielerinnen, um uns als Sprungbrett zu sehen oder in dem Fall sogar, ich will jetzt nicht sagen missbrauchen, das ist ein bisschen bescheuert, das ist ein dummes Wort, sondern einfach, um sich weiterzuentwickeln, um auf ein Level gehoben zu werden, wo sie dann für die ganz, ganz großen Vereine sichtbar werden und dann auch leistungsfähig für die werden. Das heißt, wir haben Gott sei Dank in Europa einen sehr guten Namen. Die Spielerinnen wissen, dass sie bei uns den nächsten Schritt machen können und damit buhlen wir natürlich auch. Wir wollen solchen Spielerinnen eine Plattform bieten, in einer starken Liga in Deutschland den nächsten Schritt zu machen, um dann, wie gesagt, für die ganz, ganz großen Vereine interessant zu werden.
Heißt das aber im Worst Case, Herbert, wenn ihr es, was wir nicht hoffen wollen, nicht schafft, nächstes Jahr europäisch zu spielen, dass dieser Anreiz für diese eventuellen Spielerinnen sinkt?
Die Gefahr ist da. Weil solche Spielerinnen natürlich international spielen wollen. Das heißt, das Ziel muss sein, definitiv zumindest nochmal Neckarsulm zu überflügeln, die momentan 2 Punkte vor uns sind, um über diesen 5. Platz, der in den letzten Jahren immer auch gereicht hat, um Deutschland international zu vertreten, in dieses internationale Geschäft zu kommen. Weil die Spielerinnen erwarten natürlich diese Geschichte. Auf der anderen Seite wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, so einen kompletten Umbruch zu vermeiden. Und darum sind wir jetzt auch bestrebt, den ganzen Spielerinnen 2 Jahresverträge zu geben, damit wir auch mal wirklich die Chance haben, was aufzubauen und nicht immer nur einen Umbruch vollziehen zu müssen.
Also du sagst das jetzt gerade so, Herbert, auch, dass ihr quasi ein Sprungbrett seid für die großen Vereine. Ich kriege das meistens nur im Fußball mit, dass da immer die Fans tierisch enttäuscht sind, wenn Spieler wechseln zu anderen Vereinen, weil sie da mehr Chancen haben oder größeres Geld kriegen. Aber du sagst es so, es ist was ganz Normales, oder, für euch, dass dann quasi, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt hier meine beste Spielerin, die wird mir quasi im nächsten Jahr, wenn der Vertrag ausläuft, wird ihm ja abgekauft. Aber es ist scheinbar okay.
Ja, das ist das Geschäft. Ah. Das ist so gnadenlos. Hardy hat es vorher auch ausgedrückt. Es ist ganz klar so. Und das muss man auch akzeptieren. Ja. Eine Spielerin wie Marquetta hat hier alles gegeben. Die hat hier sich so für diesen Verein eingesetzt. Und der hat es auch total gut gefallen. Aber wenn dann ein Verein kommt, der die Chance hat, ins Final Four der Champions League zu kommen und ihr noch das Dreifache des Gehalts bieten kann, dann müssen wir das einfach so akzeptieren und müssen froh sein für jeden, der überhaupt teilweise dich für 1-2 Jahre hier begleitet und den Fans Freude macht, auch uns Freude macht im täglichen Training und auch unsere jungen Spielerinnen, wie eine Laura Kuske, wie eine Arwen Rühl, die in diesem Jahr mit da oben nicht nur reingeschnuppert haben, sondern sogar schon als Leistungsträgerin mitgewirkt haben, dann auch da weiterhelfen, sich zu entwickeln.
Aber nun bist du ja nicht nur in Deutschland bekannt, sondern auch international bekannt. Hast du auch schon selber als Trainer solche Offerten bekommen?
Ja, das ist nicht nur einmal der Fall gewesen. Es ist ja nicht unbedingt die Regel, dass ein Trainer dann nächstes Jahr in das 12. Jahr in einer Mannschaft geht. Aber Thüringen ist schön, Erfurt ist schön, Bad Langensalza sowieso. Und wir sind hier heimisch geworden. Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Und ich bin so ein Typ, wenn ich mich wohlfühle, verpflanzt man mich sehr, sehr schwer.
Und auch mit viel Geld.
Meine Familie geht es hier gut, meine Kinder sind glücklich. Und wenn ich hier diese lachenden Gesichter sehe, dann weiß ich, dass es vielleicht gut ist, hier zu bleiben, wo die Arbeit geschätzt wird, wo man auch selber den richtigen Weg dann für einen Club finden kann. Und das ist ich finde, dieses Projekt DHC ist so ein bisschen mein Kind, unser Kind. Mhm. Und da tut man sich schwer loszulassen. Auch wenn ich immer wieder auch betont habe, dass der Reiz, mal die Chance zu haben, die Champions League zu gewinnen, sehr, sehr groß war. Aber immer noch hat die Liebe zum THC bisher gesiegt.
Na, Gott sei Dank, dann hoffen wir, dass das noch eine Weile so bleibt.
Da werden sich die Fans freuen. Aber jetzt, wir wollen ja nicht nur, es gibt genügend zu meckern dieser Zeit gerade, wir wollen ja vielleicht auch mal einen Ausblick geben. Wie siehst du denn jetzt die Perspektive des Profisports? Wie können wir denn jetzt wieder, fangen wir mal Frauenhandball an und gehen aber weiter, wie könnte denn jetzt der Schritt gelingen, wieder zu etwas Normalität in den Hallen zu kommen? Wie sieht denn dein Weg aus, deine Perspektive aus?
Ich denke, jetzt müssen erstmal die Impfungen greifen. Jetzt müssen die Leute wieder Vertrauen zueinander fassen. Das ist ja teilweise ganz komisch. Du triffst Menschen, die du früher vielleicht in den Arm genommen hast und weißt eigentlich gar nicht, wie du dich verhalten sollst. Diese Nähe, die es früher gegeben hat, hoffe ich, dass sie zumindest teilweise ein bisschen so zurückkommt, dass man ein Miteinander findet, das nicht in eine Schiene der Vereinsamung geht, weil selbst diese Gefahr sehe ich, wenn man dieses normale Aufeinander zugehen, das Miteinander reden, das Miteinander feiern, das Füreinander Dasein und dass man auch diese Wärme wieder spüren kann. Ich finde das sogar viel, viel wichtiger als alles andere, weil man braucht sich um den Profisport nicht wirklich die großen Sorgen machen. Der Fußball hatte da sicher eine Vorreiterrolle. Da musste man aufpassen, dass die Gesundheitskonzepte anständig greifen. Ich finde es momentan, gerade auch was diese internationalen Wettbewerbe betrifft, gar nicht so wichtig, dass diese stattfinden. Die sind für mich auch wenn das jetzt hart klingt, so ein bisschen eine Farce.
Ja.
Wenn ich bei uns geguckt habe, wie viele Mannschaften teilweise dann am grünen Tisch in die nächste Runde gekommen sind oder in eine Hauptrunde eingezogen sind, Mannschaften hatten dann teilweise von 6 Gruppenspielen 5 Heimspiele, haben 3 davon noch am grünen Tisch gewonnen. Das ist nicht das, was ein Sportler jetzt sehen will. Mhm. Man will kämpfen für die Siege, man will sich messen, man will dann wirklich berechtigt nach einem harten 60-minütigen Kampf als Sieger vom Platz gehen. Das sind die Dinge, die wir sicherlich wieder herbeisehen. Aber noch mehr wollen wir, dass die Fans wieder in der Halle sind, am besten ohne Maske, miteinander feiern, sich freuen, dass man gemeinsam wieder vielleicht irgendwo was trinken kann, essen gehen kann, miteinander reden kann. Das sind diese Dinge, die viel wichtiger sind als jeder Champions-League-Sieg momentan.
Ja, aber wie gesagt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben vorhin schon darüber geredet, wenn jetzt diese Tests doch wirklich kommen, wäre es nicht vorstellbar, jetzt hat man ja auch eine große Halle, dass man sagt, okay, so war es ja am Anfang auch mal, man lässt jetzt nicht 2000 rein, wenn sie denn kommen, sondern man lässt erstmal 800 rein, die 800 werden vorher, ich spinne jetzt mal ein bisschen, aber eigentlich dürfte es keine Spinnerei sein, die werden vor der THC-Halle, vor der Salzhalle werden die getestet und dann gehen die zum Spiel, das müsste doch eigentlich möglich sein, oder wie siehst du das?
Ich sehe das ganz genauso. Das muss der Weg sein. Wenn wir die Tests haben, wenn die Tests eigentlich zur Selbstverständlichkeit werden, dann verliert man auch die Angst in dieser Halle sich anstecken zu können, und dann kann man sich wieder auf das Schöne konzentrieren, nämlich ein Spiel zu verfolgen, gemeinsam zu verfolgen. Und ich denke schon, dass das möglich ist, und ich hoffe, dass das auch so ein erster Schritt ist. Ich hoffe, dass die Politiker uns das ermöglichen. Ich bin mir sicher, die tun ihr Bestes, uns da wieder ein Stück Normalität zurückzubringen. Und unsere Normalität in der Halle kann nur heißen, zumindest teilweise gefüllte Hallen wieder zuvor zu finden.
Da geht es auch meine nächste Frage hin, Herbert. Wie siehst du die politischen Entscheidungen unserer Bundesregierung? Wie schätzt du die ein? Sind die angemessen? Sind die zu ängstlich? Sind die zu forsch? Oder wie siehst du das als Privatmensch?
Ich bin teilweise hin und her gerissen. Es gibt sehr viele Regeln, die ich als sehr sinnvoll erachte und die unbedingt auch berücksichtigt werden müssen, eingehalten werden müssen, ganz streng von uns allen, damit eben das, was wir als Normalität bezeichnet haben, oder vor allem, dass die Menschen alle gesund bleiben, dass das eben so passieren kann. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch Regelungen, wo man sicherlich auch hier und da den Kopf schütteln muss und sagen, auch mal eine Sinnhaftigkeit hinterfragen darf. Ich finde es momentan so ein bisschen schwierig, wenn man sofort in eine extreme Ecke gedrängt wird. Ich glaube nicht, dass alle, die sich ein bisschen Sorgen machen, gleich irgendwelche Verschwörungstheoretiker sind oder irgendwelche Radikale. Ich wünsche mir wieder ein Stück mehr Verständnis füreinander. Verständnis für die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, und zwar zu 100%, damit wieder alle gesund bleiben, aber auch ein bisschen ein logisches, menschliches Denken, wo man dann auch mal was Unsinniges hinterfragen darf, ohne dass man gleich in eine Ecke gedrängt wird. Ich wünsche mir so ein bisschen eine goldene Mitte. Ich bin schon immer der Meinung gewesen, das Leben kann nie nur schwarz oder weiß sein. Es ist immer ein bisschen grau. Und genau diese Mitte ist meistens auch das Gesunde.
Das hast du richtig schön ausgedrückt, Herbert. Ich finde, da ist auch viel die Forderung nach einer gesunden Debatten- und Streitkultur dahinter. Also, dass wir einfach auch miteinander streiten können darüber und uns austauschen können. Ja, bin ich ganz bei dir.
Ich darf doch auch mal gegen etwas sein, ohne gleich in eine Ecke gedrängt zu werden.
Richtig.
Und auf der anderen Seite, ich denke, das Gesunde, das Normale ist auch mal die Sinnhaftigkeit bestimmter Dinge zu hinterfragen, über die Streitkultur, wenn die anständig gepflegt wird, kommt man nach vorne, entwickelt man irgendetwas. Das ist auch im Leistungssport so. Das läuft nicht alles immer geradlinig, sondern da muss man auch Dinge hinterfragen, da muss man auch mal Rückschläge einstecken, ohne dann gleich dieses Wort radikal gefällt mir überhaupt nicht.
Ja.
Und das wird mir momentan zu häufig verwendet.
Aber wenn man jetzt sieht, du hast gesagt, ihr seid ja auch privilegiert als Profisportler sozusagen, wäre es jetzt nicht auch Zeit zu sagen, na, wenn wir schon auch europäisch reisen müssen, ich weiß, dass vom Basketball in der Bundesliga ist das Wahnsinn, da spielen, gibt's zwei europäische Ligen, die viele Deutsche sind unterwegs, die spielen dann irgendwo, ich weiß es gar nicht, in Rumänien oder sowas, kommen dann zurück, müssen dann in Quarantäne gehen, dürfen nicht mehr trainieren, kommen aus der Quarantäne raus, trainieren einen Tag und spielen am nächsten Tag wieder, müsste man jetzt nicht sagen, lasst uns doch die Profis alle impfen?
Jetzt haben wir das Thema, das Karl-Heinz Rummenigge angeschnitten hat, der das aus meiner Sicht überhaupt nicht böse gemeint hat und voll missverstanden worden ist. Der wollte ja nur, dass die Profis da als Beispiel vorangehen.
Als Vorbild.
Na klar, als Vorbild, um zu sagen, habt keine Angst, weil ja doch etliche auch sehr skeptisch den Impfungen gegenüber sind. Die sind vielleicht nicht lange genug getestet worden. Man weiß nicht, was ist mit den Nebenwirkungen. Sondern ich denke, er wollte einfach nur, dass dann die Fans den Vorbildern folgen. Kein Vordrängen. Und dieses Vordrängen würde ich auch in keinster Weise unterstützen. Aber damit eben diese Sachen durchgeführt werden können, diese internationalen Wettbewerbe, ist es vielleicht sogar zwingend notwendig, um nicht noch mehr Grundlage zu geben, dass wir selber dann infizieren oder infiziert werden. Von daher bin ich der Meinung, es ist schon richtig, und zwar zu 100% richtig, dass die Menschen aus dem Gesundheitswesen, die älteren Menschen, die Betroffenen als Erste jetzt erstmal geimpft werden. Ich hoffe, dass wir da genug Impfstoff haben, damit dann so schnell wie möglich alle durchgeimpft werden. Aber grundsätzlich ist die Idee, die du gesagt hast, natürlich schon sinnvoll. Aber nochmal, ohne dass sich jemand vordrängt.
Ja. Kommen wir zum Abschluss nochmal zur Aktualität der Ereignisse. Ihr steht morgen in Leverkusen auf der Platte. Ich sag mal, als Laie müsste ein Pflichtsieg sein. Das sagt sie aber so provokant. Was sagst du?
Ja, wir haben uns das auch als Pflicht auferlegt, dort gewinnen zu müssen, um eben diesen schon angesprochenen internationalen Plätzen dran zu bleiben. Das Problem ist nur momentan, dass auf unsere Konstanz so überhaupt gar keine Verlässlichkeit
Die Konstanz ist inkonstant.
Ja, das ist ein Wahnsinn, selbst innerhalb eines Spiels. Von daher, und uns ist schon klar, dass wir sicherlich keine gute Saison spielen, aber wenn ich sehe, wie die Mädels im Training ackern und arbeiten, weiß ich, dass sie alles tun dafür. Und wir werden in Leverkusen so richtig Gas geben, weil wir haben ja auch noch mal eine Rechnung offen. Wir haben zu Hause gegen die verloren und wir wollen unbedingt die beiden Punkte mit nach Hause holen.
Wir drücken euch die Daumen dafür, aber pass auf das Knie auf.
Danke.
Nicht überanstrengen.
Ja, aber zum Abschluss nochmal deine Wünsche für die, wir sagen jetzt mal für die nahe Zukunft. Wir wollen mal nicht so weit ausschreiben, für die nahe Zukunft. Was wünschst du dir selber?
Ja, in erster Linie für uns alle die Gesundheit und dass wir diese Geschichte, die uns jetzt wirklich schon leidlich plagt und verfolgt, in den Griff kriegen. Dann natürlich, dass familiär alles gut ist, dass auch in dem Bereich, was den Sport betrifft, dann wir wieder besser werden, stärker spielen. Das wünsche ich mir für unsere Fans in erster Linie, für unsere Sponsoren und unsere Gesellschaften, denen ich gern auf dem sportlichen Weg mit Erfolgen was zurückgeben würde. Aber in erster Linie, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, diese Normalität, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben, dass die wieder in großem Maße zurückkommt und wir alle wieder miteinander leben können.
Okay.
Sprichst vielen aus dem Herzen, glaube ich.
Ja. Herbert, es war schön, wieder mal deine Stimme zu hören, auch in dieser Ausführlichkeit. Wir können natürlich noch viel länger quatschen. Wir lassen es aber hier dabei. Wir denken an dich sowieso. Wir denken an dein Knie. Pass schön auf, wie meine Tochter gesagt hat, unabhängig, wie das Spiel verläuft, wie die Spiele verlaufen. Wir drücken die Daumen für dich und natürlich auch für den THC. Und es war wieder ein Erlebnis mit dir.
Ja, es war richtig angenehm. Schönes Gespräch, Herbert. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, Hadi, als du mich kontaktiert hast und war auch froh, euch mal wieder zu hören. Das ist ja auch so etwas, was uns dem näher bringt, über das wir jetzt schon gesprochen haben in der letzten halben Stunde.
Das freut uns, Herbert. Also alles Gute, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Danke, das Gleiche.
Bis ciao, dahin, ciao. Tschüssi.
Tschüss.
Also... Es ist komisch, dass das mein erster Kommentar ist, aber ich liebe ja diesen Akzent. Ich glaube, meine Mama kann mich da auf jeden Fall auch hören.
Gebürtiger Rumäne.
Oh, herrlich. Ja,
in richtig, Rumänien geboren. Toll. Und
bisschen, also Wladimir Kamina hat ja auch diesen...
So kleines bisschen,
diesen,
ja.
Diesen ja, ja, das, ja. Es hört sich immer so angenehm an, wenn ja, er aber er sagt auch so sehr intelligente Sachen. Also gerade das Thema, dass wir nicht uns immer so in die Ecke drängen sollen, dass wir eine angemessene Debatte führen müssen zu einem Thema. Also wenn man sich überlegt, wir verlangen ja auch immer sehr viel von unseren Politikern und fordern ein in einer Krise, die natürlich so noch nie da gewesen ist. Also ich meine, ich will das nicht abtun, die Forderungen sind sicherlich richtig, aber man muss sich auch überlegen, dass viele eben auch jetzt nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen. Es muss alles erstmal, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Und also, ja. Du sagst es richtig, keine Frage. Und ich setze mich auch mit vielen Dingen auseinander. Ich habe jetzt ein Video geschickt bekommen, da wird ein Pfahl aufgestellt. Ein Pfahl, der 8,30 Meter hoch ist. Mhm. Und man markiert unten die Zahl der Neugeborenen. Das sind irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so 50.000, 60.000. Und oben markiert man die Zahl der 2020 Gestorbenen. Das sind, glaube ich, irgendwie auch 70.000, keine Ahnung, jetzt mal genau, ich weiß ganz genau. Und stellt das im Vergleich dar. Wie ist das? Das ist natürlich ein ganz kleiner Streifen. Die Neugeborenen sind ein kleiner Streifen und die Gestorbenen sind auch ein kleiner Streifen. Und jetzt sagt man, von diesen Gestorbenen sind 40.000 an oder mit Corona 2020 gestorben. Yeah. Der Balken wird noch kleiner, ist gelb markiert. Und jetzt stellt man die Frage, schaut euch den Balken an, 8,30 Meter. Hier sind die paar Zentimeter der an Corona Verstorbenen und fragt jetzt, ist die Relation der Maßnahmen richtig im Vergleich zu dem, was hier passiert?
Ja, aber das ist eine ganz große Gefahr.
Natürlich, ich habe es jetzt nur erstmal ganz neutral mal geschildert.
Ja, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, das war vorhin, als ich das Interview von Carsten gelesen habe, auch schon wieder mein Gedanke, weil er ja auch gesagt hat, wenn in einem Altenheim jetzt 50 neue Fälle kommen, warum müssen dann die Schulen schließen? Die sind ja nicht schuld daran. Ich habe die Sorge, dass die Generationen hier gerade hart gegeneinander ausgespielt werden. Also, dass man sagt, wir schützen die Alten und Kranken zugunsten unserer Kinder der nächsten Generation, die müssen drunter leiden. Es ist ja, wie Herbert gesagt hat, es ist ja nicht alles schwarz und weiß. Es gibt da ganz viele Synergien dazwischen. Und was man sich auch immer wieder vor Augen halten muss, es geht nicht nur um die Todeszahlen. Ich finde es auch Quatsch, wenn Leute immer nur sagen, es sind ja nicht so viele gestorben. So, wir hatten auch schon Grippejahre, da sind mehr gestorben. Es geht auch um die infizierten Zahl. Auch die, wenn du jetzt Corona hast, musst du auch ins Krankenhaus, musst beatmet werden. Es braucht Beatmungsgeräte, es braucht Betten, es braucht Personal. Wir haben mit den Leuten vom Moveland Klinikum geredet. Es geht auch um diese Menschen, die dann darunter leiden und am Rande der Möglichkeiten da arbeiten und sich verausgaben.
Ja, ich finde, das
darf nicht vergessen
werden. Das habe ich dann auch bei dem Video gedacht. Erzähl das mal den Menschen, die dann auf den Intensivstationen leben, den Ärzten, den Krankenschwestern und so weiter. Es ist sehr individuell zu betrachten. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin auch Kritiker, natürlich, was die ganze Bildung betrifft, was in Deutschland passiert. Aber letztendlich... Schaut man mal über den Tellerrand hinaus, bin ich froh, dass ich in Deutschland lebe. Das muss ich ganz einfach mal so sagen. Ich bin froh, dass ich hier lebe und das mag auch bitte keiner falsch deuten und interpretieren. Also ich bin ein kritischer Mensch. Es laufen viele Dinge wirklich schlecht, muss man einfach so sagen. Mhm. Und ich vor allen Dingen, es ist so, wir könnten die Dinge besser machen. Ja. Wenn ich jetzt in einem Land leben würde, wo ich sage, nein, wir haben die Strukturen gar nicht dazu, wir haben das Geld gar nicht dazu, muss man sagen, wir machen das Beste draus. Aber wir machen nicht das Beste draus. Wir haben kluge Köpfe, wir haben eine starke Wirtschaft, wir haben eigentlich Geld und wir haben kreative Ideen. Und da sage ich mir, wir machen noch nicht genügend draus. Wir haben nicht schnell genug gelernt, wir sind nicht flexibel mehr. Aber grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, ich fühle mich in Deutschland gut aufgehoben, ja, und ich habe das Grundvertrauen, dass alle die hier an der Macht sitzen, dass die grundsätzlich versuchen, das Richtige zu tun. Ja. Wir machen es natürlich nicht immer.
Ja, 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 und es ist ein totales Klischee, aber um da mal Kennedy zu zitieren, frag doch nicht immer, was dein Land für dich tut, sondern auch, was du für dein Land tun kannst. Das hat im Übrigen auch Felix Lobrecht im gemischten Hack-Podcast gesagt. Das ist eine Empfehlung an der Stelle. Könnt ihr gerne mal reinhören. Das ist nicht nur witzig, sondern auch politisch sehr informativ an vielen Stellen. Der hat auch gemeint, guck doch einfach, bevor du die ganze Zeit dich beschwerst und nur Hass raushaust, nur die da oben, ich muss hier leiden, guck doch einfach mal, was sind deine Möglichkeiten? Oft hast du viel mehr Möglichkeiten, als du denkst, in deinem Umkreis. Du kannst Initiativen gründen, was du vorhin gesagt hast. Mal Leute anschreiben, mal nachfragen, mal gucken, mal diskutieren, zuhören. Es sind oft ganz viele Kleinigkeiten, ja, die helfen, in deinem Umfeld für Verbesserungen zu sorgen. Und ich habe das Gefühl, dass sich hier viele Menschen einfach auch ausruhen, auf ihren Privilegien im Übrigen.
Und meckern.
Ja. Und ich meine, es ist okay. Ich meckere auch viel. So, es ist eine Krise. Wir sind, wie gesagt, wir sind alle so am Rande. Ne? Und dieser Druck muss auch irgendwo mal raus.
Ich habe immer noch schlechte Laune.
Podcast, das ist auch okay. Das darfst du auch haben. Aber auf der anderen Seite guckst du ja auch, wie kannst du dich mit einbringen? Was kannst du tun, um es vielleicht besser zu machen? Ja. Und wirklich, also Leute, wenn die einzige Konsequenz aus dieser Situation ist, dass ich jetzt AfD wähle, ja, Leute, dann können wir uns in einem Jahr gerne wieder treffen. Ich glaube, da wird es nicht besser werden, ja, ganz ehrlich.
Ja, ja. Übrigens, der Tommy Schmidt von Michel Sack war gestern in der N3 Talkshow, ganz, ganz interessant, kann man im Internet auch mal nachschauen. Das Zweite, ich habe mir jetzt echt mal angefangen, auch sehr interessant, sehr Empfehlung bei Amazon Prime, diese Bild-Dokumentation.
Ja, die wollte ich auch schon sehen. Ich bin jetzt gerade
bei der fünften Folge, also das könnt ihr euch wirklich mal angucken, sehr interessant. Die Bild-Zeitung hat ja ein relativ schlechtes Image, mit Recht finde ich auch, aber um mal die ganzen Strukturen zu verstehen und den Anspruch auch der Reporter zu verstehen,
ist diese Reportage
eine coole Sache. Also die wollten damals das Axel Springer Haus mal ein Jahr lang mit dem Kamerateam begleiten und dann kam Corona, ja, und das macht die ganze Sache noch verschärfter. Die ganze Geschichte
war nicht
gegen
geplant, Posten, ne?
gegen war Lauterbach und so weiter. Also hochinteressant, könnt ihr euch mal angucken. Was wollte ich noch sagen? Ach genau, ich bin wieder heute, als ich hergefahren bin, wieder HR1 Samstag von 9 bis 12. Werner Reinke macht da 3 Stunden und ich kann nur sagen, also wer diese Mainstream eher Jump Antenne Thüringen Musik satt hat, hört euch Samstag von 9 bis 12 Werner Reinke auf HR1 an. Das muss nicht immer jeder Musikgeschmack sein, aber der erzählt unheimlich viele Geschichten zu den Musikern, der hat sie alle live vor der Kamera gehabt und vor dem Mikrofon gehabt und spielt tolle Musik und das ist einfach wirklich, muss ich immer sagen, ein Wahnsinn. Und wie gesagt, Werner Reinke, ein Held meiner Jugend, den gibt es immer noch, freue ich mich immer, wenn ich den höre. So, und was machen wir jetzt noch zum Abschluss? Deine Empfehlung?
Ich habe noch eine, du haust es ja immer raus, wie am Fließband, das ist der Wahnsinn, wir kurz durchatmen. Ich habe eine Song-Empfehlung und zwar vom Lumpenpack gibt es ein neues Lied, das spiele ich dir gleich nochmal vor. Magst oder stirbst heißt das. Habe ich mit meinem Bruder, mit Arnold, schöne Grüße zusammen gesuchtet. Richtig guter Song, könnt ihr euch anhören. Geht auch so ein bisschen darum, wenn du so im Internet dir die Kommentare mal durchliest, was das so mit dir machen kann und dass du vielleicht auch einfach mal überlegen solltest, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann halt den Mund.
Okay, gut, das mache ich jetzt auch gleich, das machen wir jetzt beide gleich. Aber ich möchte noch mal sagen, liebe Leute, die letzte Folge ist wieder ganz schön abgegangen, die Schmitz Katze. Über 400 Downloads haben
uns... Achso, das meinst du, ich dachte,
die Folge wird wieder länger. Aber übrigens, Carlin, wir haben mit der Länge dieser Folgen auch was Positives. Ich habe mittlerweile mehrere Leute, die sagen, Hardy, wie lange wird euer Podcast gehen? Weil ich höre das immer beim Joggen oder beim Walken.
Ach, du meinst, sie bewegen sich dann mehr?
Und dann sagen die, wie lange wird es dauern? Ich sage, du musst ein bisschen mehr joggen wahrscheinlich. Also wir tun auch noch was Gutes mit der ganzen Geschichte sozusagen.
Oh Gott, dann hoffe ich, wir lassen uns Schluss machen. Die Leute joggen schon seit 1,5 Stunden.
Die Leute, genau. Und was wollte ich jetzt auch sagen? Das letzte habe ich es, glaube ich, vergessen irgendwie.
Wolltest du noch irgendeiner Katze gratulieren?
So nein. Den Katzen gratuliere ich sowieso allen, die Geburtstag haben. Schreibt uns, wie gesagt. Ihr könnt Kommentare hinterlassen, das ist ganz interessant für uns. Und vor allen Dingen gebt es weiter. Vielleicht können wir mal die Podcast-Zahlen noch mehr in die Höhe treiben. Schickt den Link euren Freunden, weil wir wollen einfach diskutieren. Wir wollen die Welt nicht verbessern, aber darüber diskutieren, das zuzuhören, ist ganz gut. Schreibt uns, da können wir auch was dazu sagen.
Ja, und schlagt uns gerne Leute vor, die wir interviewen können hier. Ich würde mich freuen, wenn auch mehr weibliche Personen...
Du bist wieder nicht selber nicht so. Du bist dran mit was auszugeben. Jetzt nicht die Zuhörer.
Ich hab doch gesagt, dass ich schon Leute
komme. Ja, sag schon seit 7 Folgen.
der Wahnsinn hier.
Ja, wir müssen konträr sein.
Ich gehe gleich, hör gleich auf.
Wir gehen auch gleich beide.
Genau, also schreibt uns gerne, wenn ihr Vorschläge habt. Gerne auch weibliche Personen würden wir gerne ein bisschen mehr interviewen. Da ist, ja, glaube ich, ist das Outro schon alle.
Wir haben es übertrieben. Nein, wir sind aber jetzt wirklich fertig.
Ich würde sagen, dass da immer noch Bedarf ist.
Vor allen Dingen in der nächsten Folge, wie gesagt, Professor Dr. Frohböse, da freue ich mich sehr drauf. Mm. Und wir wollen ja wieder selber ein bisschen mehr quatschen. Wir lassen ja auch den Leuten hier viel, viel Luft, aber du willst ja auch mal was loswerden, scheinbar. Es ist draußen schönes Wetter.
Sorry, ich bin immer noch
Sei ruhig jetzt hier. Es ist draußen schönes Wetter, geht raus und lasst uns nicht so von meiner schlechten Laune anstecken. Ich werde mich auch wieder einkriegen. Und
lächelt euch mal an im Spiegel, das tut gut.
Ja, freuen uns auf die nächste Folge. Bleibt gesund, bleibt schön fit und
Cheerio, Peoples.
Alles Gute, tschüss.